Hi, ich bin Jan. Willkommen bei The Fishing Huntsman, dem Podcast übers Draußensein. Flüchte mit mir aus dem Wahnsinn der Großstadt und komm mit zum Angeln, Jagen, Zelten und draußen Sachen machen. Los geht's! Heute wird es kulinarisch. Topkoch Fabio Hebel und ich bereiten eines der Rehe zu, welches ich bei der letzten Jagd erbeuten konnte.
So, wir sind, wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, jetzt bei mir in der Küche. Und ich habe ja auch schon angekündigt, dass wir kochen wollen. Und das, weil Kochen alleine keinen Spaß macht, haben wir uns einen Gast eingeladen. Und dieser Gast ist Fabio Hebel.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir kennen uns jetzt schon locker über 5 Jahre. Da habe ich noch in München gelebt und woanders gearbeitet.
Das stimmt.
Da haben wir uns das erste Mal getroffen.
Ich glaube, das war auf dem BCB, haben wir uns kennengelernt. Da warst du, wie hieß dein Kumpel damals?
Manuel.
Ja. Und da habe ich euch auf dem BCB kennengelernt.
Ich glaube, wir haben uns in Hamburg kennengelernt, weil Manuel einen Termin gemacht hat mit euch im...
Stimmt, BCB haben wir uns dann einfach getroffen, weil wir uns cool fanden.
Das war aber, ist wirklich schon lange her. So, wer ist Fabio? Fabio ist einer, der, um den man nicht rumkommt, sage ich, wenn man kulinarisch und gastronomisch interessiert in Hamburg unterwegs ist.
Das kann man, denke ich, so sagen. Also ich glaube, unser Restaurant ist sicherlich bekannt, oder man kennt es, wenn man in der Kulinarik unterwegs ist.
Es heißt genau wie du,
Es heißt genau wie ich, genau, Restaurant Hebel. Und jetzt bald, wir haben ja noch die Weinbar, Hebel La Cave. Und jetzt kommt ganz neu das XO dazu. XO Seafood Bar.
Seafood, das ist natürlich, ne, für The Fishing Huntsman ist das natürlich... Das ist
quasi eine indirekte Einladung, mal vorbeizukommen, genau.
Das ist ja super. Und dein zweites Restaurant, was ihr jetzt aufmacht, das ist auch direkt gegenüber, ne?
Das gegenüber, genau.
Bevor wir jetzt erfahren, was wir heute kochen, denn ich weiß es auch noch nicht, Fabio hat die Zutaten mitgebracht, ich habe quasi, steuere nur das Fleisch heute bei.
Genau.
Wollte ich nochmal auf die letzte Folge eingehen. Das war ja ganz schön intensiv. Fabio, du hast es gehört.
Ich habe es gerade eben gehört und habe mich zurückversetzt gefühlt zu meinem ersten und einzigen Mal auf einem Hochsitz mit Schuss. Da war ich 12 Jahre alt durfte durch das Rohr durchgucken, durch das Zielrohr. Nennt man das so?
Zielrohr? Zielfernrohr.
Ja. Zielfernrohr. Und dann hat der Papa von meinem Kumpel Tobi gesagt, leg mal deinen Finger an den Abzug und wir schießen zusammen. Und dann haben wir zusammen geschossen. Boah. Und ich fand das auch hoch emotional. Ja. Heute, um ehrlich zu sein, aber krasser. Also als 12-Jähriger, vielleicht war ich auch 11, 12, habe ich das, also ich fand das auch natürlich krass, hab mit ihm zusammen dein Tier geschossen. Das war sehr früh morgens, ich war todmüde. Und ich weiß noch, dass wir die Rehleber gegessen haben. Es war ein Reh. Mhm. Rehleber mit Apfel, also Berliner Art.
Ja.
Und das war auch das erste Mal, dass ich wild gegessen habe. Das war bei uns zu Hause, war das einfach nicht das Thema tatsächlich. Und dass wir jetzt gerade eben einen kleinen Flashback bekommen und sehr emotional, Chapeau, da mal zuzuhören.
Und ja, das ist auch wirklich meine Frage gewesen. Ich habe lange diskutiert, ob wir das überhaupt veröffentlichen. Mhm. Zum einen, weil es sehr, sehr emotional ist und natürlich du dein Innerstes nach außen kehrst, ne?
Klar. Also man hat es dir ja angemerkt.
Ja, man hat also, ja gehört, also ich habe, das ist ja nichts Gestelltes.
Nee.
Das ist, man denkt ja nicht mehr drüber nach, was man sagt. Man sagt, was man gerade in dem Moment denkt. Mhm. Und da ist natürlich viel passiert, ne? Warum das auch in dem Zusammenhang so krass war, also das habe ich ja auch schon erzählt. Ich habe ja den Jagdschein jetzt auch nicht 15 Jahre und habe schon alles gesehen. Mhm. Das hat man sowieso nicht, auch alte Jäger haben noch nicht alles gesehen. Ich habe den Jagdschein jetzt knapp 2 Jahre. Mhm. Das letzte Jahr war aber das erste quasi richtige Jagdjahr. Ne? Mhm. Und du sitzt halt da bist eh aufgeregt, weil du da irgendeinen Podcast aufnehmen musst, wo ich auch keine Erfahrung mit habe, so gar nicht. Setzt dich dann dahin und erzählst was. Wir haben ja diesen Abendansitz gemacht.
Ja.
Das war auch alles gut. Da ist ja nicht viel passiert, aber ich konnte ja ein bisschen was berichten. So, und dann sitzt du da den nächsten Tag und auch noch auf einem Hochsitz, wo du erst irgendwie ein-, zweimal bei Tageslicht gesessen hast. und wo du eh nicht weißt, was passiert da so. Und plötzlich tanzen da die Rio Tango so, ja. Also plötzlich kommt ja nicht nur ein Sprungrehe vorbei und du schießt eins und dann ist es vorbei. So habe ich das bis jetzt immer erlebt. Also das mag daran liegen, weil ich die meisten Rehe, die ich bis jetzt geschossen habe, abends geschossen habe in der Dämmerung und dann wartest du oder auch nicht mehr 20 Minuten, weil dann ist es dunkel, dann siehst du auch nichts mehr. Und da ist aber auch kein Reh zurückgekommen. Ne?
Und also als ich es vorhin gehört habe, du hattest mir nicht gesagt, dass du zwei Rehe, du hattest nur gesagt, wir haben was geschossen. Und dann hast du geschossen und dachte, okay, jetzt ist gleich vorbei. Und dann haben wir einfach weitergehört. Und dann habe ich mir notiert auf meinem Rechner, nach einem Schuss kannst du doch das Gebiet für die nächsten Stunden vergessen. Und in der Sekunde lädst du quasi nach. Das fand ich ganz cool. Ich muss hier übrigens noch was einkühlen nebenher.
Ja, mach mal.
Ich trinke zurzeit kein Alkohol, weil ich so, um da mal ganz kurz abzuschweifen, dann sind wir gleich wieder zurück, weil ich gerade so viel Stress habe, dass wenn ich dann jetzt noch anfangen würde, mir abends dann zwei Gläser Wein zu gönnen oder so im Restaurant, dann komme ich irgendwie aus so einem Trott raus. Und deswegen trinke ich alkoholfreies Bier und habe heute mal drei Stück mitgebracht.
Geil. So, was ich aber noch sagen wollte, mir ist aufgefallen bei der Folge, das wollte ich euch einfach nur noch mal erklären, weil wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen einen Podcast ohne viel Fachbegriffe. Jetzt habe ich natürlich in der letzten Folge einige Fachbegriffe benutzt und die nicht erklärt, weil es einfach unterbewusst war. Und zwar habe ich mir notiert, ich habe das Wort Äsen benutzt. Äsen, ne? Die Rehe äsen, das heißt, sie nehmen grasen. Nahrung auf. Ja, genau, sie grasen, sie nehmen Nahrung auf. Die grasen ja nicht nur, die sind ja, um es jetzt auch wieder noch mal ein bisschen detaillierter zu erklären, das Reh ist ein äußerst naschhaft, nennt man das, ne? Okay. Ist auch ein schönes Wort, naschhaft. Es ist nämlich
kenn ich auch noch so ein paar Nasen.
Ein Konzentratselektierer. Das Reh wählt ganz bewusst seine Nahrung aus und isst nur das Feinste, nur die Sprossen, nur die Blüten.
Vegetarisch,
genau. Ist ein Wiederkäuer, aber dadurch ist das Fleisch natürlich auch so gut, ne? Und zart, weil das wirklich nur das Beste. Es ist kein vegetarischer Allesfresser.
Mein Lieblingswild.
Genau. Es ist ein vegetarischer Gourmet. So. Das zweite war Schweiß. Ich habe dann auch natürlich bei der kleinen Todsuche, die wir mit dem Ludwig noch gemacht haben, ganz oft von Schweiß geredet. Und das ist natürlich das, was der Jäger unter Blut versteht. Also der Jäger sagt nicht Blut, der sagt auch nicht, das ist ein Bluthund, sondern das ist ein Schweißhund. Genau. Und das dritte war, das habt ihr vielleicht mitbekommen, das habe ich gesagt, als das erste Reh quasi, als ich das erste Reh beschossen, bevor ich es beschossen habe, dass ich es genau ansprechen konnte.
Das war
auch das erste.
Das war das erste.
Da habe ich gesagt, ich kann es ganz genau ansprechen.
Ja.
Und natürlich heißt ansprechen nicht, dass man jetzt sagt, hey, ne, hier, Tier. Also anpfeifen ist noch was anderes, aber ansprechen heißt einfach, dass du erkennst, um was für ein Tier handelt es sich, welches Alter, in welchem Zustand, welches Geschlecht.
Ja.
Dann muss man natürlich wissen, darf ich es überhaupt schießen? Mhm. Und du suchst ja zum Beispiel aus diesem Sprungrehe, der dann da stand, das habe ich ja in der Folge davor erklärt. Du suchst dir nicht, du schießt niemals das älteste Tier aus dem Sprung oder aus jetzt einer Rotte Wildschweine. Du gehst immer von jung nach alt und von krank nach stark. Also du suchst dir im Prinzip das dünnste, schwächste aus, weil das die größere Wahrscheinlichkeit hat. So, also
hake ich mal direkt ein. Ich habe vorhin gesagt, wie beeindruckend, wir könnten jetzt, also ein konventionelles Tier, gehst auf die Weide und sagst, Kuh Dagmar nehmen wir uns heute, dann laufen wir los, dann gehen wir in den Hänger, holen Dagmar ab, dann wird geschossen irgendwann. Du hattest ja...
Wenn Dagmar natürlich in der Massentierhaltung wohnt, dann...
Genau, dann hat sie kein Glück, sondern dann läuft sie durch ein, muss man ja mal ehrlich so sagen, wie das läuft, da wird eine ganze Herde, wird getrieben, dann laufen die in verengende Stelle, das ist so ungefähr wie im Freizeitpark, wenn du dich anstellst, oder im Flughafen, wenn du da so langlaufen musst. Und es wird immer enger, und dann laufen die durch, da kommt ein automatischer Schussbolzen, setzt sich auf den Kopf, wird geschossen, das Tier klappt nach links raus, durch eine Klappe, da ist ein Förderband, wird vortransportiert, da kommen zwei Haken dran, wird hochgezogen und kein Messer oder sonst was, sondern Kreissägen und ähnliches Großgeschirr wird genutzt, um diese Tiere aufzubringen. Das ist nicht schön und das ist Tierquälerei, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen.
Ja gut, es gibt ja auch noch die andere Methode, dass es noch nicht so automatisiert ist und dass da vielleicht sogar Menschen arbeiten, die, also ich will keinem was unterstellen, aber das hat man alles schon gesehen, die das auch nicht vernünftig machen. Ne? Also
ja, genau.
Du kannst dir im Prinzip ja als Fleischesser, wenn du es nicht selber erlegst, niemals sicher sein,
ah, das was Tier gelitten passiert
ist. Und hat genau, und jetzt gehen wir aber mal von
Kudagma aus. Ne? Genau, und Kudagma, und wir haben trotzdem aber Zeit, uns auch damit auseinanderzusetzen. Ja. Und vielleicht, mein erstes Kochbuch, Koch echt, deswegen komme ich auf Dagmar, die heißt tatsächlich
so. Ich habe es übrigens hier stehen, das könntest du mir noch signieren heute.
Ah, das mache ich. Und da sehen wir auch Kudagmar drin.
Oh, das sieht aber auch noch jung aus, ne?
Ja, ist auch schon ein paar Jahre her. Und Dagmar ist zum Beispiel die Mutterkuh gewesen, die älteste, und die hat jedes andere Mitglied der Familie begleitet, bis es geschossen wurde. Und der Inhaber ist immer dabei und so lange, bis sie sich beruhigt hat, und er schießt auch. Also das ist der Best Case, den du haben kannst.
Aber damit muss man auch klarkommen. Damit muss man auch damit klarkommen,
ob du eine Kuh mit dem Bolzen erlegst oder du auf dem Hochsitz, das ist immer ein Tiertöten, das ist immer hochemotional.
Ja. Also ich glaube sogar, dass...
Für mich ist auch eine Forelle totzuschlagen hochemotional.
Na, du bist halt näher dran. Das habe ich auch schon erzählt beim Angeln. Ne? Du hast den Fisch in der Hand und haust ihm ja dann auf den Kopf und... Genau. Schneidest ihm die Kehle durch. Also, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen Hörer auch zu extrem ist.
Ja.
Im ersten Moment, aber. Ja,
aber es ist die Wahrheit.
Es ist die Realität.
Es ist die Realität.
Es ist die Realität bei jedem Fisch, den ihr esst. Es ist die Realität bei jedem Stück Fleisch, was ihr vielleicht im Supermarkt kauft.
Deswegen finde ich das so beeindruckend, dass du hattest 2 Sekunden vielleicht, Gewehr anzulegen, zu entsichern und zu schießen. Und vor allem musst du ja genau gucken. Und da komme ich jetzt auch direkt zu meiner Frage. Woran machst du es denn fest? Wer ist denn das schwächste Glied? Also lernt man das so?
Das lernt man. Also da
hast du ein Auge für.
Natürlich, genau, du lernst natürlich.
Ist das die Größe des Tieres? Oder,
ja, klar. Ja. Also du lernst es aus der Theorie natürlich. Mhm. Während der Jagdausbildung lernst du es schon. Und dann heißt es ja, Erfahrung sammeln.
Fellfarbe, hat das was mit
sich? Nee, also doch, also es kann sein, wenn die gerade im Fellwechsel sind, dass Jung und Alt den Fellwechsel, beziehungsweise auch bei den Böcken natürlich, wenn sie das Gehirn schieben.
Gehirn schieben heißt Wachstum?
Genau, das Wachstum oder beziehungsweise auch das Verfegen, die Hörner, oder das sind ja das Geweih, biologisch gesehen. Beim Rehwild spricht man von Gehirn, obwohl es keine Hörner sind. Mhm. Die haben wie so eine Basthaut, ne? Das ist die Nährhaut, damit das ist ja Knochen, das ist ja kein Horn beim Geweihträger.
Ah, okay.
Es ist Knochen, deswegen wächst er jedes Jahr nach und fällt auch jedes Jahr wieder ab. Und da ist so eine Nährhaut drum, Bast nennt man das. Und die, wenn das Geweih dann ausgewachsen ist, schrabbelt die das ab. Und da gibt's verschiedene Stufen zwischen Jung und Alt. Mhm. Aber jetzt gerade im Winter du musst halt auch immer wissen, wie sieht ein weibliches Reh aus, wie sieht ein männlicher Bock aus. Im Winter haben die auch kein Geweih mehr. Da kann man die
aber an
anderen Merkmalen unterscheiden. Und du schießt natürlich auch nur, wenn du hundertprozentig sicher bist.
Ja.
Du, gut, jetzt war es noch Januar, da war sowieso alles frei. Mhm. Aber du schießt niemals in so einer Gruppe quasi die Mutter weg. Ja? Mhm. Oder wenn du siehst, also das war jetzt nicht mehr, die Verbände haben sich schon ein bisschen gelöst, das ist jetzt... Im Sommer wäre das der Fall oder Anfang Herbst, wo aber auch schon Kitze, also die Jungtiere und auch die Mütter freigegeben sind, schießt du niemals, wenn du jetzt die Situation hast, dass die Ricke, also das Mutterreh und das Kitz auf einer Fläche sind, schießt du niemals das Ältere.
Okay.
Du schießt immer die Jugendklasse, weil die Älteren, das habe ich ja auch in der Folge 2 schon ein bisschen angedeutet oder erzählt, die Älteren haben sich einfach schon durchgesetzt. Ne?
Ja.
Das ist einfach, die haben überlebt, die sind geschlechtsreif, die können sich vermehren. Das ist bei den jungen Unvorsichtigen natürlich noch nicht so. Ne? Also ein Rehkitz hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, gar nicht 2-3 Jahre alt zu werden. Es gibt ja Straßenverkehr, es gibt Raubtiere, gerade wenn die Kitze noch ganz klein sind, dann holt sich auch mal der Fuchs ein Kitz weg. Krankheiten sind ein Thema. Du fängst immer quasi bei der Jugendklasse an. Das war jetzt natürlich ein Wahnsinn für mich. Also ich kann zum Hintergrund erzählen, das Mikro lief schon eine halbe Stunde mit, so, ne? Also ich habe schon gedacht, komm, es ist eh viel zu hell. Ich habe irgendwie kein Vertrauen mehr in den Spot. Hier wird auch keiner, hier wird kein Reh mehr vorbeikommen. Ich habe das Mikrofon nur laufen lassen, weil Dana an einem Spot saß, an dem sie morgens immer Glück hatte. Ne?
Okay, krass.
Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich lasse einfach das Mikrofon laufen.
Dann hört man den Schuss
und dann nehmen wir es zusammen aus und dann haben wir trotzdem was zu kochen.
Ja.
Ich habe niemals damit gerechnet, dass da nicht nur, also dass da nicht nur der erste Sprung Rehe vorbeikommt, sondern dass da noch Nachzügler direkt nach dem Schuss kommen und dass noch welche wieder zurückkommen. Man kennt sowas, also
auch krass, ja.
Man lernt das in der Jagdausbildung, dass man noch ein bisschen wartet und dass vielleicht immer mal wieder einer zurückkommt, aber man kann das erstmal gar nicht glauben. Dieser Schuss ist so laut, das ist unglaublich. Also den hörst du wirklich über Kilometer. Ne? Und ich habe natürlich auch, bin davon ausgegangen, klar, im ganzen Umkreis hier, das war ein Umkreis von 50 Meter vielleicht, in dem die sich bewegt haben, die sind weg. Da, also
ja, das
ist so laut.
Ich habe es auch sofort gedacht, da kommt keiner mehr zurück, aber...
Und deswegen, das sind halt diese Erfahrungen.
Du bist eines Besseren belehrt.
Ja, genau. Das sind die Erfahrungen, die man aber erst macht, wenn man aktiv jagt. Ne? Und auf die Theorie, also
sind die zur selben Stelle gelaufen auch?
Ja, also in dieselbe Richtung, genau. Die sind dann wieder umgekehrt und sind wieder zurückgekommen. Das war halt so.
Krankes Tier erkennst du woran? Also was ist denn krank?
Naja, also krank kann verschiedene sein. Ne? Also wenn hinten, man nennt hinten den Popo, die haben da so einen weißen Fleck, das nennt man den Spiegel, wenn der verschmiert ist mit Kot, dann ist schon mal was nicht richtig. So,
okay.
Und dann meistens sind die dann abgekommen, das heißt abgemagert, weil Rehe machen halt kleine feste Köttel. So, die haben keinen Durchfall normalerweise. Das ist schon ein gutes Indiz darauf, dass sie krank sind. Mhm. Rehe, die niesen, haben meistens einen Parasitenbefall in den Atemwegen. Ja? Das ist die sogenannte Rachendassel. Es gibt Rehe, die sind laufkrank, denen fehlt vielleicht ein Bein. Ja? Oder es gibt Rehe, die haben andere Probleme. Oder es gab auch, wenn Rehe wirklich alt sind. Ne?
Und hast du dann einen Schussbefehl, sage ich jetzt mal? Also musst du ein krankes Tier schießen?
Ja, musst du.
Das musst du machen.
Genau, das ist ein Hegeabschuss. Der ist in der Tat auch erlaubt außerhalb der Schonzeit.
Mhm.
Ach Quatsch, innerhalb der Schonzeit, sorry. Und das ist einfach das ist einfach deine Pflicht, dem Tierschutz gerecht zu werden. Ne? Also um unnötiges Leid zu verhindern.
Wenn aber du auch siehst, nur im Stillstand oder darf das sich zum Beispiel auch bewegen? Das war ohne Radio, habe ich gefragt, wie pfeifst du das an, hast du gesagt, oder ansprechen?
Ja.
Damit es stehen bleibt, weil in Bewegung darfst du das Reh
schießen. Genau, also Rehwild darf man in Bewegung nicht schießen.
Ja,
Wildschweine zum Beispiel schon.
Das
hat natürlich auch damit zu tun, dass Rehe eine ganz andere Körperfläche haben. Und wenn die ein bisschen spitz stehen oder sich bewegen oder weggehen, dann provozierst du ja nur, dass du nicht richtig triffst und dass das Stück dann vielleicht auch nur leicht verletzt oder nicht tödlich verletzt, aber trotzdem schwer verletzt.
Du hattest vorhin noch Schweiß gesagt, das wolltest du, glaube ich, erklären.
Genau, Schweiß habe ich, glaube ich, schon erklärt, dass sagt der Jäger ja zu Blut.
Ne? Ah, okay, alles klar.
Deswegen, also Ludwig ist kein reiner Schweißhund, aber Ludwig sucht auf der Schweißfährte.
Okay.
Ne? Oder auf der roten Fährte.
Mhm.
Genau. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles erklärt. Ich glaube, wie gesagt, falls es noch Fragen gibt, meldet euch immer gerne.
Ich werde noch 100 Fragen haben, ne? Aber das war wahrscheinlich auch ganz gut.
Und wie gesagt, falls zu Hause da noch Fragen sind oder Anregungen, meldet euch gerne über Instagram, schreibt mir eine Nachricht, ich freue mich. Und so, jetzt machen wir das, was wir die ganze Zeit schon machen wollen.
Kochen.
Wir kochen.
Sehr gut.
Fabio, was
Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar habe ich ein paar Feigen dabei, weil ich Feigen großartig finde zum Wild.
Ja.
Ich habe Pilze dabei aus Eckernförde, das ist eine Pilzzucht. Und das sind Shiitake aus Deutschland. Und ich habe Kräuterseitlinge mitgebracht.
Geil.
Pilze gehören für mich zum Wild dazu. Das war einfach ein mega Geschmacksgeber.
Ja.
Ich hatte gerade einen vegetarischen Kochkurs gegeben vor ein paar Tagen. Und Pilze sind tatsächlich Hauptgeschmacksgeber für vegetarische Küche für mich, neben Sellerie und Fenchel.
Weil sie aber auch die Sachen gut aufnehmen können. Ne?
Absolut.
Wenn du jetzt irgendwie die würzt.
Also wenn du jetzt einen Pompon Blanc nimmst, mein Lieblingspilz, der schmeckt dann halt tatsächlich wie Kalbgefühl. Also es schmeckt wahnsinnig fleischig. weil das ein total intensives Aroma hat.
Was ist das für ein Pilz? Wie sieht der aus?
Der sieht wie ein Pompon, also wie ein Cheerleader.
Ist das, aber es ist nicht Krause Glucke, oder?
Doch, Krause Glucke ist das.
Pompon. Ja, geil. Ja. Die habe ich dieses Jahr auch kennengelernt. Wir haben
so ein haariger, weißer
Pilz. Ja, genau, der sitzt unten an den Wurzeln von Kiefern, findet man den.
Genau.
Und die, es dauert Jahre, aber das ist so ein mieser Parasitenpilz, der die Kiefer verreckt. Ein Riesenbaum stirbt.
Also sollten wir mehr von dem essen, damit der Baum nicht stirbt.
Und das Geile ist, wir kannten den auch noch nicht. Also wir sind ja auch eher Laienpilzsammler.
Ja.
Also ne, Steinpilz erkennen wir. Also im Prinzip alles, was keine Lamellen hat, sondern Röhren, ist ja durchaus essbar.
Absolut.
Und dazu gehören auch die Steinpilze.
Es gibt man sich keine Sorgen machen, ja.
Die haben wir bis jetzt immer gesammelt, so, weil wir auch einfach keine Ahnung hatten. Aber wir haben dann Krause Glucke kennengelernt und der ist ja wirklich auch fast nicht zu verwechseln. Und dann haben wir erstmal gemerkt in unserem Revier, also sind ja dann im Revierpilze sammeln gegangen.
Ja.
Voll. Wir haben bestimmt 8 Stück von den Dingern, dann auch riesig, riesig groß gefunden und die schmecken toll. Die kann man auch so ein bisschen panieren, wenn man Bock hat, wie
total.
Schnitzel essen.
Total.
Die kann man in Streifen schneiden.
Für mich ist ernsthaft die beste Ernährung wild vegan. Also besser kannst du dich nicht ernähren, als dich von Wild und Fisch, geangelter Ware, zu ernähren. Und dazu gibt es einfach nur Gemüse. Also auf Dairy, auf Milchprodukte zu verzichten und auf kommerzielles Fleisch. Wobei ich tatsächlich vegan, vielleicht, für mich müsste es vielleicht doch so einen Mittelweg geben, weil ich finde Eier zum Beispiel von einer guten Eierfarm sind total in Ordnung.
Also Käse ist auch schwierig. Also
Käse ist total schwer, aber man kommt damit irgendwann klar. Also ich esse ja auch Käse. Ich esse auch Fleisch. Aber irgendwie kann man auch Käse irgendwann.
Ich glaube ja generell, dass es einfach auch auf die Dosis macht's, ne?
Die Dosis macht es.
Und wenn wir alle mal.
Dass alle nur ein Bewusstsein haben. Ja. Das ist das Wichtigste. So. Und ich glaube, der wichtigste Weg ist irgendwann auch wirklich konventionelles Tier. Aus der Massentierhaltung muss halt raus. Und da kommen wir direkt zum selben Thema wie Gastronomen, die sauber arbeiten, sollen Vorteile kriegen, beziehungsweise Firmen, die Mist bauen und Schrott auf den Markt werfen, die sollen eben keine Vorteile mehr bekommen. Die bekommen sie ohne Ende. Also da könnte ich
natürlich auch. Das ist ja, ich meine, das kennt man ja wahrscheinlich auch aus vielen Reportagen, es kommt ja dauernd irgendwas. Aber ich glaube auch, dass du generell, sagen wir mal, 80% der Leute würde sich über seinen Konsum, seinen Fleischkonsum auch vor allem Gedanken machen und es einfach runterschrauben und nicht mehr dreimal am Tag Fleisch zu sich nehmen. Ich meine, ich hab's ja auch früher gemacht.
Ja.
Ne? Also, weißt du, morgens die Wurst aufs Brot, nicht drüber nachgedacht, mittags irgendwie zum Chinamann und abends dann nochmal irgendwas. Das ist halt zu viel.
Ja.
Und ich glaube auch, dass man sich von der Massentierhaltung verabschieden könnte, wenn man einfach ein bisschen mehr Bewusstsein.
Und wenn die Nachfrage entwickelt. Auch einfach entsprechend
sinkt. Wenn jeder sich bewusst ernährt oder vielleicht, also ganz ehrlich, wenn jeder jetzt nur noch einmal am Tag Fleisch essen würde, wird's was ausmachen.
Ja.
Und wenn jeder sogar noch mal einen vegetarischen Tag einpacken würde in die Woche, dann wird's ja auch schon mal. Und das reduziert ja die Nachfrage.
Also so war's letzten Endes bei uns früher, so bin ich aufgewachsen mit unter der Woche eigentlich vegetarisch. Es gab auch sowas wie Bratkartoffeln, Kässpätzle.
Ja.
Also es gibt ja genügend vegetarische, Linsensuppe geht auch sehr, sehr gut ohne Fleisch. Und dann gab es samstags eine Art Braten, also irgendwie Fleisch.
Ja, oder der
Freitags, gute alte Freitags gab es Fisch. Ja. Bei uns war der samstags der Braten, weil sonntags haben wir das Brot mit der Soße gegessen. Also Brot in die Soße getippt, das fand ich immer ganz cool.
Ja, oder wenn es den Samstag gibt, wir haben dann immer, wenn es ein bisschen mehr Braten war, haben wir uns dann immer aufgeschnitten und aufs Brot
gemacht. Exakt.
Dann, ne? Also, es gibt so viel, aber ich bin ja auch immer dafür, dass man darf ja auch diese ganze Verurteilung finde ich immer so schlimm. Ne? Also dass Leute, das finde ich aber, das stört mich aber auch auf beiden Seiten, dass Leute einem immer ihre Meinung aufdrücken möchten, als wäre es das Beste. Ne?
Also, und gleichzeitig der Fleischesser, der den Veganer irgendwie verurteilt.
Ja, und andersrum gibt es
das auch. Also, klar, das ist andersrum wahrscheinlich sogar noch ein bisschen krasser. Soll jeder so ein bisschen für sich sein, aber wir geben ja jetzt auch quasi den Rat, schaut halt einfach mal genau, wo euer Fleischkonsum herkommt, und im besten Fall, und zum Beispiel hier in Hamburg, und ich kaufe manchmal in der Rindermarkthalle ein, das ist manchmal ein bisschen faul halt, ich schaffe es halt nicht immer zum Markt, Also erstmal finde ich Ehrlichkeit eh ein ganz wichtiges Thema. Und manchmal laufe ich da in den großen Supermarkt rein und gehe auch mal bei der Theke vorbei und gucke und frage nach Wild. Und es war ganz einfach. Und er hat sehr, sehr gute Wildaufschnittsachen da. Guten Wildschinken, eine gute Wildleberwurst. Und habe quasi einen konventionellen Tierkonsum zu Hause nicht nur reduziert, sondern eingestellt. Und es ging relativ problemlos.
Ja, bei uns hat das ja so angefangen. Also ich bin ja nicht wie du quasi in so einem Umfeld schon aufgewachsen, wo man das auch mal gegessen hat. Ja. Ich kenne Wild nur als streng schmeckend, verkocht und trocken mit irgendeiner Preiselbeersoße. Ne? Mhm. Also das war auch verrückt, als wir die Entscheidung, also auch Dana, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir jetzt Jäger werden wollen, habe ich erst mal gedacht, boah, ey, aber Wild, kann man das wirklich die ganze Zeit essen? Das schmeckt doch mega streng. So, ich hatte so richtige Vorurteile.
Ja, krass.
Und ich musste ganz ehrlich
immer
sagen,
immer noch viele Leute, die Vorurteile
haben. Wir haben jetzt so seit knapp 2 Jahren einen Jachtschein und ernähren uns wirklich, ich sag mal, zu 98% nur von dem, was wir von der Yacht mitbringen. Es gibt die Ausnahme, ne, also Punkt 1, wenn man mal zu Freunden kommt. Ich bin jetzt auch kein Food-Nazi, der dann sagt, nee, das esse ich jetzt aber nicht, was du gekocht hast, weil da jetzt ein Fleisch aus dem Supermarkt drin ist. Oder die Situation, wenn man unterwegs ist und man mal irgendwie nicht zu Hause ist, sondern mal Bock auf den Gyros hat. Also ich, ne, ganz ehrlich, muss man auch sagen, warum? Also man, ne, es ist ja auch nicht schlimm. Aber zu 98% ziehen wir das durch. Und seit dieser Zeit habe ich noch nie ein Stück Wild gegessen, was streng geschmeckt hat. Nee, so. Und ich habe original, das könnt ihr mir glauben, alles gegessen. Mhm. Von der Zunge bis zu den Nieren, die Leber, die Herzen, wenn sie noch intakt sind. Natürlich sämtliches Fleisch aus dem Rücken, aus der Keule, aus dem Hals.
Krähe, habe ich gesehen.
Krähe, genau, Krähen. Leider, ich wollte eigentlich einen Krähenburger machen.
Ja.
Aber da hat die Menge der Krähen nicht zu gereicht. Aber das schmeckt nicht streng. Also im Gegenteil. Also das ist wirklich, wir bereiten ja heute eins der beiden Rehe zu, was ich da erbeutet habe. Und das ist das krasseste Fleisch, was ich kenne. Ja, und in jeder Zubereitungsart. Gebraten, gegrillt,
gesund,
geschmort. Das ist wirklich äußerst schmackhaft. Und ich habe auch in dieser Zeit noch nie Wild mit Preiselbeeren gegessen.
Nee. Muss man auch nicht zwingend. Also, ne, also ja, ich habe ja, wie gesagt, Pilze mitgebracht und dazu passen eben Blaubeeren. Also Pilze, Blaubeere ist eine super Kombi. Ich würde die heute leicht, also Pilze brauchen Säure. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben einmal Zitronen dabei. Würde aber, wenn du ein bisschen Essig da hast.
Ja, Apfelessig.
Zum Beispiel können wir uns eine kleine Gastrique kochen. Gastrique ist eine klassische französische Würzsoße, die steht bei uns überall in der Küche. Und das ist Zucker, Wasser und Essig zu gleichen Teilen. Das kochst du für 10, 12 Minuten. Mhm. Verbindet sich das alles und trennt sich auch nicht mehr. Und der Zucker löst sich natürlich auf. Und damit hast du Süße und Säure gleichzeitig gegeben. Also heute kochen wir eine kleine Gastrique. Das ist unser kleines Geheimrezept der französischen Küche. Und machen unsere Pilze damit. Da kann ich super einen Schluck Soja zum Beispiel auch dran machen, wer das mag. Ich finde das ganz lecker. Ein bisschen Zitrone, Salz, das war's. Haben wir unsere Pilze. Und ich würde ein Zwiebelpüree machen. Und mal gucken, was wir mit dem Fenchel machen. Den können wir grillen. Wir können Fenchel und Feigen passen total gut. Die Blaubeeren geben wir kurz zu den Pilzen dazu. Also wirklich nur eigentlich vom Feuer nehmen, die Blaubeeren reinschmeißen, einmal umschwenken, ab auf den Teller. Hab noch ein bisschen die Blätter von der roten Beete mitgebracht.
Ach, geil.
Die ich schön aromatisch finde, mal was anderes. Und weil ich mir nicht sicher war, ob wir noch ein Söschen ziehen wollen, habe ich noch ein bisschen Röstgemüse mitgebracht. Also alles Gemüse, weil, wie gesagt, und habe noch von der Molkerei Horst eine Fassbutter mitgebracht.
Oh.
Genau, also nicht pasteurisiert und traditionell im Fass und im Pergament gewickelt. Handwerklich, wie es sein soll. Sauerrahm, 81% Fett, nur noch ein bisschen Salz dran. Das ist echte Butter.
Geil. Ja, auf der anderen Seite haben wir jetzt das Fleisch. Also wir haben hier den kompletten Rückenstrang von dem Reh, was wir von einem der beiden Rehe, das wir erbeutet haben, das ist relativ kompakt. Das war ein Rehkitz, ein weibliches. Und im Prinzip, was wir gemacht haben, wir haben vorne die Schultern abgemacht, hinten die Keulen. Aber der komplette Rückenstrang ist noch da. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht irre, haben wir vielleicht sogar noch die Nierchen, die wir haben. Auf jeden Fall die Filets, da könnten wir uns auch was Kleines
Genau, die Filets kann man sich eigentlich während der Zubereitung kurz in die Pfanne schmeißen. Genau. Das sind 20 Sekunden, dann ist das fertig.
So, ich habe, damit das besser haltbar ist, habe ich das komplett einvakuumiert. Also wir haben auch so einen Vakuumierer, wo man so ein bisschen größere Stücke einvakuumieren kann. Ich habe da ein Stück...
Aber hast du quasi einen Kammervakuumierer oder hast du einen
Sauger? Nee, das schön wäre es, wie groß... Ja, also der würde ja den ganzen Keller voll machen wahrscheinlich. Fabio, ich würde sagen, wir teilen uns ein bisschen auf.
Ja, willst du Fleisch machen, aber ich Gemüse?
Ich würde das Fleisch machen. Ich löse jetzt die Filets raus.
Ja.
Und den Rückenstrang lösen wir auch einfach aus, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das am Knochen
würde ich sagen.
Ne? Okay, machen wir
also
so.
Also kurz gebraten,
dann das pariere ich das nochmal.
Am schnellsten.
Ja gut, das soll ja, genau, wir haben ja auch den Anspruch, dass das nachkochbar ist.
Genau.
Und wir hatten ja kurz vorher diskutiert, ob wir jetzt irgendwie noch den Räucherschrank aufbauen.
Was ganz cool ist, ich hatte heute Morgen noch probiert, Moos zu bekommen. Manche Gärtnereien haben das. Sonst würde ich dir auch immer empfehlen, wenn du im Wald bist, dir ein bisschen Moos mitzunehmen.
Ja, das machen wir eigentlich
auch immer. Und Moos räuchern ist total cool.
Das habe ich noch nicht probiert.
Wahnsinnig lecker.
Aber das müssen wir auf jeden Fall mal machen.
Jetzt steht der
Hund hier gerade mir in Füßen. Komm mal her, leg dich mal
der
ab.
Der übrigens wunderschön ist. Ich bin...
Bist du Ludwig-Fan?
Ich bin Ludwig-Fan. Also wirklich, ich habe quasi einen kleinen internen Ludwig-Fanclub mit mir selbst. und liebe es, dir bei Instagram zuzugucken und Fotos von Ludwig zu sehen.
Ja, manchmal hatte ich das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen zu viel, Kanal ist ja, das heißt ja nicht Ludwig.
Ja, ja, aber er ist ja...
er ist schon einer der Hauptdarsteller, ne?
Klar, ich meine, ohne ihn findest du das Fleisch nicht, ne?
Das ist wirklich so.
Ja.
Also das ist, also ne, ohne Witz, das muss man auch ganz klar so sagen, dass Ludwig ja auch nicht einfach ein Statussymbol ist oder ein Spaßhund, sondern er hat einfach eine Aufgabe.
Da haben wir ja vorhin schon mal drüber geplaudert. Also ganz oft sind Jagdhunde Statussymbole, weil sie natürlich, also das sind ja Muskelpakete, die sind wunderschön, glattes Fell und ist leider sehr oft auch in der Stadt zu Hause. Und da, finde ich, wird es irgendwann schwierig.
Ja, genau. Also generell kann man Hunde in der Stadt halten, aber man muss natürlich auch schauen, dass sie artgerecht ausgelastet werden.
Ja.
Und da muss man natürlich sagen, da reicht jetzt die Nachmittagsrunde und die Morgenrunde nicht.
Nee, das stimmt.
Also das ist auch gar nicht so unanstrengend, das haben wir ja auch feststellen müssen. Und unser Hundetrainer, also einer, bei dem wir in der Hundeschule waren, der hat auch immer gesagt, das sind die meisten Hunde sind arbeitslose Spezialisten, ne?
Ja.
Weil gerade auch Rassehunde, die wurden ja für einen bestimmten Zweck gezüchtet und dieser Zweck war meistens nicht nur der reine Zweck, gut auszusehen und den Menschen zu begleiten, sondern die Hunde wurden wirklich auf verschiedene Aufgaben gezüchtet, ne? Also die Schäferhunde, die Hütehunde, dann natürlich auch die Jagdhunde, die ganz klar die Aufgabe...
Spezialisten, ja, absolut.
Also auch und bei den Jagdhunden gibt's verschiedene Aufgabengebiete.
Ich mach mal zwei, drei Fotos nebenher.
Sehr gerne.
Wie du gerade das Fleisch ausnimmst oder die Filets rausschneidest. Sehr cool.
Nummer eins.
Wir sind ja quasi unter demselben Podcast-Konzern. Wir sind ja in der OMR-Familie. Konzern ist gut. Konzern ist es natürlich nicht. Wir sind bei den guten Freunden von den Podstars, die zu OMR, Online Marketing Rockstars, gehören. Und da sind wir auch sehr gerne und fühlen uns da auch wahnsinnig wohl. Und wir haben, ich habe mit meinem Kumpel Matten zusammen den Podcast Das verlängerte Wochenende, wo es darum geht, das verlängerte, perfekte Wochenende für euch quasi zu bauen. Also in welchem Hotel schläft man, welche Bars, welche Restaurants.
Also es geht um Städte in Europa?
Wir machen Europa, genau. Und probieren natürlich da auch der Nachhaltigkeit halber möglich im Zug hinzufahren. Manchmal geht's nicht. Ich war jetzt gerade in Dublin und hatte da eine Mega-Zeit auch. Und Schottland steht auch noch bevor, Glasgow. Und von Glasgow ist es nicht weit zur Isle of Jura. Du kennst Jura-Whisky oder Jura-Whisky. Und da war ich vor 3 Jahren eingeladen zu kochen in der Lodge, in der Jura-Lodge. Es war großartig, mit Michael Rennies zusammen. Und auf dieser Insel leben 6.500 Hirsche. und 186 Menschen.
Das ist ein hört sich an wie das Paradies, ne?
Es gibt eine Kneipe, ja genau, ja, wirklich, es gibt eine Kneipe, also die haben auf jeden Fall auch keinen Ärger mit Corona, das kann ich dir schon mal sagen. Da gibt es eine Kneipe, die gleichzeitig Post Office und Supermarkt ist und Bank, also die machen wirklich einfach alles. Und da ist dann natürlich wie selbstverständlich der Burger aus Hirsch oder der Hirschbraten. Da gibt es halt kein konventionelles Fleisch.
Ja, wo soll es auch herkommen? Ne? Also, gut, man könnte es einfliegen. Ne?
Genau. Also es kommt ja einmal die Woche kommt ein Versorgungsboot und bringt dann irgendwie das, was auf der Insel nicht wächst, wie Kohl oder so. Aber ansonsten versorgen die sich auf dieser Insel komplett selber.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich habe auch letztens war ich bei so einem Vortrag von jemandem, der in Schottland in den Highlands gejagt hat.
Ja.
Die haben nämlich auch eine Überpopulation.
Okay.
An Hirschen. Also das heißt, die müssen wirklich strenge Abschussquoten einhalten, weil das Ökosystem das nicht aushält. Das,
krass.
Das ist halt, das regelt sich auch nicht selber. Die müssen quasi, weiß ich nicht, eine große Anzahl dieser Hirsche erlegen. Und da haben die natürlich dann auch ein kleines Geschäft draus gemacht, weil das ist, also Hirsche sind ja Rotwild, das ist bei uns gar nicht so üppig.
Mhm.
Und das ist aber trotzdem der Traum eines fast jeden Jägers. Also gerade wenn es um Trophäen geht, ich bin ja nicht so der Trophäen-Fan.
Ja.
Da mal so ein Rotwild zu erlegen, ne? So ein Hirschen, so ein Kapitalen. Und da gibt's dann in der Tat schöne Angebote auch, also von den Jagdreisen zu solchen Lodges, und man wird dann geführt von sogenannten Stalkern und wird
dann an
die. Ja, genau, die heißen so. Die kennen sich da sehr, sehr gut aus und wissen halt auch, wo die dann anzutreffen sind und wie man dann quasi, führen dann quasi zum Wild. Ne?
Solche Berufsgruppen haben echt immer die lustigsten Namen. Es gibt auch im Tourismusbereich, sage ich jetzt einfach mal, und Medientourismus. Das heißt, wenn ich jetzt eine Reise nach Kanada plane und kenne mich da nicht aus, dann hole ich mir vor Ort einen Fixer. Ich muss übrigens, habe sehr viele Zwiebeln geschält. Ich weine gerade sehr viel. Sehr rote Augen und meine Nase läuft.
Aber das ist gut. Also, da muss ich gleich mal einhaken. Ich habe ja, das wissen viele gar nicht. Eigentlich fast keiner, weil ich es auch nie erzähle. Ich habe ja nach meinem Abi, bin ich ja geflüchtet aus Deutschland und habe 2 Jahre lang in Spanien in einem Golfhotel gearbeitet.
Ja.
Und da musste ich dann aus der Not in einer Saison, dass kein Küchenpersonal mehr da war, musste ich in die Küche mit dem Küchenchef da, und wir waren da zu zweit, und das Restaurant, es war kein schlechtes Restaurant, das hatte in der Tat auch eine Sterneambition.
Okay.
Und da habe ich kochen gelernt.
Ach krass.
So, und deswegen weiß ich zum Beispiel auch, wie man ein Fleisch pariert und wie man diese Sachen macht. Und wir hatten eine Spülerin,
ja,
nämlich die Yamna aus Marokko, das weiß ich noch, die war super lustig.
Okay.
Mit der habe ich mich immer unterhalten. Also wir haben da immer unsere Späßkes gemacht, ja, während des Services auch. Das Lustige war nämlich der Küchenchef und auch so ein, zwei andere Köche, die dann doch noch mit da waren, die haben alle, ja, kein Spanisch gesprochen.
Ja.
Ich aber schon und Yamna auch.
Ach,
und wir haben dann quasi immer über die geredet. Und das war lustig. Und die Yamna, jetzt zurück zum Zwiebeln schälen,
ja,
die Yamna hat gesagt, dass nur Leute mit einem guten Herzen weinen, wenn sie Zwiebeln schälen. Und daran erkennt man, ob die Leute ein reines und gutes Herz haben. So, das wollte ich eigentlich nur nochmal.
Da bin ich ja froh. Vielen Dank, Yamna.
Dir erzählen. Genau. Ja,
ich habe wirklich ein gutes Herz. Genau. Also, wenn ich nach Kanada fliege und würde mich da jetzt nicht auskennen und muss aber mit einem Kamerateam unterwegs sein und wir brauchen halt gute Spots, dann holt man sich einen Fixer, einen Local, der dich dahin bringt, wo du vielleicht keine Chance hast, hinzukommen, oder das einfach auch nirgendwo verbrieft ist. Und der kann dir dann zum Beispiel sagen, die besten Fanggründe sind dort und dort. Also es sind die fixen deine Probleme, Problem Solvers.
Ah, okay. So, ich habe jetzt die Stränge ausgelöst. Die Knochen werden natürlich nicht weggeschmissen.
Sehr gut.
Die kommen jetzt in den Kühlschrank.
Ja.
Dana hat angekündigt, dass sie die heute noch versorgt und eine schöne Brühe draus macht.
Herrlich. Bisschen vorrösten, damit.
Ja, genau. Wir rösten das Röstgemüse an, dann backen wir die Knochen im Ofen aus, dann nur ein bisschen Wein drauf.
Sehr gut.
Und dann kommt das alles in den Topf. Und dann hat man nämlich auch wieder einen schönen Fond. Ne? Und da in den Knochen auch noch genug Fleisch ist, machen wir es meistens so, dass das für den Fond dann auch mit den Fleischstücken in Gläser einkochen.
Ja.
Und dann hat man mal immer was da, wo man mal schnell eine Suppe draus machen super. Kann. Sich oder
perfekt.
Ja. Wo man einfach dann...
Kannst du mir schon mal einen Topf bereitstellen?
Ja, welche Größe hättest du?
Ja, hier so für die ganzen Zwiebeln, damit wir die schön schmoren können für ein Püree.
Das kriegen wir hin.
Ich habe weiße Zwiebeln, so weiß-lila Zwiebeln genommen, weil die so eine schöne, die haben schon einen schönen Zuckergehalt. Das karamellisiert so wahnsinnig herrlich. Das für ein Püree finde ich das am besten, besser als eine Gemüsezwiebel zum Beispiel. Also, was sich auch sehr gut eignet, wären Rostkopfzwiebeln. Schalotten gehen auch. Rote Zwiebeln haben nicht so eine schöne Farbe im Püree.
Größer?
Größer.
Okay. So. Oh, das müsste reichen, ne?
Ja, das ist super.
Gut. Da kommt einmal der Fabio Hebel zu Gast und schon ist unsere Küche hier an den Grenzen.
Ja, also so. Köche sind ja nicht gerade dafür bekannt, auf kleinen Pfannen zu kochen.
Das
ist, also abends ja, ne? Im Restaurant ist mein größter Topf abends, wenn wir schicken. Hat der vielleicht 12 Zentimeter oder so. Ach, weil wir natürlich immer nur portionsweise ein Püree warm machen und eine Soße erwärmen.
Ja.
Tagsüber stehen da 50 Liter Töpfe und kochen die Soßen runter für den Abend. Ja.
So, ich habe hier nochmal 1, 2, 3, 4 kleine Abschnitte, weil der Kamerad Ludwig, der soll natürlich auch nicht leer ausgehen.
Sehr geil.
Und nimm.
Ja, so muss das. Alle verwerten alles.
Ja.
Herrlich.
Also es gibt auch keinen, in der Tat, wenn wir diese Tiere verarbeiten, keinen Abfall. Ne? Also das, was wirklich Abschnitte ist, oder Abschnitt, das kriegt halt der Hund.
Mhm.
Aber das hält sich auch schon in Grenzen, ne? Weil sie wirklich, wirklich versuchen, alles zu verwerten.
Cool.
Möchtest du den Ring auch anmachen, dass die ganze Fläche...
Ja, genau, das wäre gut.
So.
Ah, so.
So.
So, bitte.
Machen wir auch mal hier das Fenster ein bisschen auf Kipp.
Mhm.
So, genau. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe jetzt die 2 Filets nochmal fertig. Und dann pariere ich die Rückenstränge. Man sieht aber auch hier, guck mal, da ist ganz schön viel Fett dran.
Ne? Ja.
Das ist ganz schön feist, nennt das ja der Jäger.
Mhm.
Das ist ein ganz schön feistes Kids gewesen. Die haben sich gut für den Winter... Ich meine, gut, der Winter ist natürlich auch mild.
Mhm.
Die haben sich da ganz gut...
Und das Fett würdest du jetzt auch Ludwig geben? Oder?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Fett. Das lege ich jetzt zu den Knochen für Dana.
Ja.
Das gibt ja auch immer dann noch ein bisschen mehr Geschmack.
Toll.
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ne? Und man hat natürlich auch einen ganz anderen Respekt, wenn man das alles selber quasi dann zubereitet.
Ja, total.
Also jedes Tier geht dann quasi auch nochmal durch deine Hände und du, man schmeißt auch nichts mehr weg, ne? Also nee. Es ist auch nicht mehr so, dass man sagt, oh, ich habe zu viel gegessen, da ist noch was auf dem Teller, das schmeiß ich jetzt weg.
Nee.
Sondern man weiß halt, Punkt 1, welches Lebewesen da auf dem Teller liegt. Und man weiß aber auch, was für eine Schweinearbeit das ist.
Ja, klar.
Um das überhaupt zu einem Lebensmittel zu machen, ne?
Ja, und ich finde es gut, ne? Man hat eine Verantwortung. So.
Ja.
Und das finde ich wirklich, wirklich klasse. Und ihr seid ja quasi auf einem sehr guten Weg zu einer Selbstversorgung. Oder seid ihr eigentlich schon da mit Fisch und Fleisch, tierisches
Eiweiß? Ja, Gemüse, Eiweiß. Wir haben ein Hochbeet hier im Garten, aber für die komplette Gemüseversorgung reicht es noch nicht. Wir haben jetzt in der Tat, wir haben überlegt, ob wir Wachteln züchten im Garten.
Okay.
Weil Wachteln sind günstig, die brauchen keine große Fläche.
Das stimmt.
Wachteln legen Eier, die auch gut sind. Aber... Ich meine, wir sind so viel unterwegs, auch auf Jagd. Wir machen irgendwelche Roadtrips, dass wir können den Tieren einfach nicht gerecht werden. Und das ist dann...
Genau, auch das ist ein Teil des Respekts. Genau, wie ich habe natürlich den Traum von einem Hund wieder. Ich bin mit einem aufgewachsen. Ich möchte, dass meine Tochter eigentlich mit einem Hund aufwächst.
Mhm.
Jetzt haben wir das große Glück, dass unsere lieben Nachbarn, die Pohlmanns, einen Labrador haben, der total kinderlieb ist und meine Tochter Ava den auch über alles liebt und demnach, der heißt Cooper, meine Tochter nennt ihn Pooper und wenn wir nach Hause kommen, ist das Erste, was sie sagt, ist Pooper und dann gehen wir runter und klopfen und manchmal sind die gar nicht da, weil ich habe auch einen Schlüssel von der Wohnung und dann rufe ich kurz an, sage, es ist okay, wenn wir reingehen und er freut sich immer wie blöd. Das heißt, wir haben Letztens habe ich Cooper mitgenommen, ne, mit Ava spazieren zur Elbe, nehme ich Cooper mit und das ist immer total lustig dann. Und dann habe ich so ein bisschen meine Lust auf Hund wieder ein bisschen gestillt und das ist natürlich total gut, da den Ausgleich zu haben, weil ich werde einem Hund einfach nicht gerecht. Ich arbeite sehr viel, als Gastronom ist man doch viel unterwegs. Dann habe ich den Podcast und jetzt dann das zweite Restaurant und da wäre ein Hund leider, würde der vermutlich zu kurz kommen und das geht nicht. Da muss man
ja, es ist schon
Realist sein.
Ich muss einmal hier dran. Mhm. Warte mal. Die Klappe ist hier auch gegangen. So. Ja, das ist auch wirklich relativ stressig. Also wir kommen ja auch von einem etwas kleineren Kaliber an Hund. Wir hatten eine französische Bulldogge.
Ja,
das war was anderes. Und die klemmst du einfach mal unter den Arm und nimmst sie halt mit. So, ne? Das ist ja alles kein Thema. Aber der Ludwig, der ist schon, der fordert einen in Gänze. Ne?
Das, also das glaube ich dir sofort.
Und es ist unter der Woche ist es Stress. Ne? Also Dana, ja. die fängt halt später an zu arbeiten und geht halt morgens lange mit dem Hund. Mhm. Dann, also der Hund bleibt alleine, ist auch alles super. Der pennt dann meistens. Und wenn ich dann nachmittags nach Hause komme, dann geht es direkt wieder raus. Und das ist halt jeden Tag. Es gibt halt keine Ausnahme. Ne?
Ja.
Und am Wochenende steht das ganze Wochenende einfach im Zeichen vom Hund. Ne?
Ja.
Wenn wir nicht jagen gehen, überlegen wir, was können wir machen? Fahren wir an die Küste? Legen wir noch mal ein paar Fährten? Was macht dem Hund Spaß? Dann sind wir auch immer noch zwei Tage im Monat in der Hundeschule.
Sonntags. Und ich glaube, wenn das die Leute alles vorher wüssten, würden sie sich wahrscheinlich und hoffentlich ein Stück weit keinen Jagdhund mehr zulegen.
Ja, oder generell kein Spezialisten, ne, der genau. solche Anforderungen stellt. Ne? Das ist...
Man hört es wahrscheinlich schon, die Zwiebeln kommen in den Topf.
Das hört sich auf jeden Fall schon gut an.
Einfach nur ein bisschen Sonnenblumenöl drin. Ich habe einen jungen Knoblauch dazu geworfen. Ein schönes Aroma. Und jetzt rösten wir diese Zwiebeln an. Und bis sie richtig karamellisieren und glasig werden, das dauert auch seine Zeit. Dann machen wir da ein schönes Püree draus. Ich habe noch ein bisschen Salbei mitgebracht, ein bisschen Thymian, Rosmarin. Alles Gewürze oder Kräuter, die sehr, sehr gut zum Wild auch passen. Und es ist ja einfach, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es ist grandioses Fleisch. Es ist also auch jetzt gerade Reh, auch wirklich mein Liebstes. Und kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon sehr.
Wobei man auch sagen muss, man verliert so ein bisschen die Angst, auch mal unter der Woche das zu essen. Ne? Weil sonst ist natürlich das immer was ganz Besonderes. Aber es ist natürlich, da wir ja nur uns von diesem Fleisch ernähren, auch das Fleisch, was, wenn wir unter der Woche mal Bock auf Fleisch haben oder was grillen wollen, das Fleisch, was wir nehmen. Ne? Und dann gibt's auch, also ich koche auch sehr gerne ein. Ich habe das irgendwie jetzt lieben gelernt. Also ich habe immer eine Wildschwein-Bolognese im Keller.
Ja, mega.
Wenn man mal schnell was braucht. Ich finde es auch nicht schlimm, einfach aus Wild ganz normal zu verarbeiten.
Ja, klar.
Weil es ist einfach auch ein super, super Lebensmittel für den Alltag.
Ja, das stimmt.
Das Problem ist halt, du musst halt genug davon da haben. Das sind immer das.
Genau, und für uns als Gastronom ist eben Stefan Runge von Havico super. Hamburger Wildkontor, da bekomme ich
das. Können da auch Privatpersonen kaufen?
Da muss ich Stefan mal fragen. Das weiß ich gar nicht. Wo man es auf jeden Fall bekommt, ist zum Beispiel, wer in Norddeutschland wohnt, Gut Bosse, B-O-S-S-E-E, Bosse. Mhm. Das ist ein Gutshof bei Kiel. Und die haben ein eigenes Wildgehege, ist ja nicht. Was ist das dann? Wild. Jagdgebiet?
Ja, das ist dann Jagdrevier. Also Jagdrevier. Wenn es nicht umzäunt ist, alles was umzäunt ist, ist ein Gatter oder ein Wildgehege und alles, was nicht umzäunt ist.
Und ist, dort schießen die Tiere und das kannst du dort auch kaufen, vom Filet bis zum ganzen Rücken oder zur Keule. Kannst es auch vorbestellen, problemlos. Und die machen Wildschwein-Leberwurst und Paté und Landjäger und Pfefferbeißer und so, aber eben alles, was wild. Und das ist großartig. Ich habe letztens eingekauft, ansonsten bestelle ich gerne bei Haviku.
Genau, da ist halt auch wichtig, also das können wir als Tipp nochmal sagen, gerade auch bei Würsten etc., dass man mal drauf guckt, dass, was da alles drin ist. Dass da wirklich, weil es gibt natürlich die Wildwurst, die du im Supermarkt bekommst im Zweifel, da ist dann der Pflichtanteil irgendwie 10% oder 5%
Wild, der Rest ist Schwein oder sowas.
Und der Rest ist konventionell. Ansonsten, für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen oder generell für Privatpersonen, es gibt eine super Seite, nämlich wildaufwild.de.
Ah, die kenne ich.
Müsst ihr mal googeln, Wild auf Wild. Und da kannst du deine Postleitzahl eingeben und der nächste Jäger an dir dran, der wild verkauft, wird da angezeigt. Und den kann man dann anrufen. Und meistens sind das richtig gute Leute und man lernt noch neue Leute kennen.
Ja, geil.
Und die haben dann wirklich auch, da ist man direkt an der Quelle, die haben super Preise, man weiß, wo es herkommt und da kann jeder dann sein Wildschwein, Wildfleisch, Rehe, ne, Wildenten, also alles kannst du da beziehen, was der Jäger gerade so da hat. Wildenten
auch, geil.
Also wild auf wild.de.
Auch das große Glück, dass mein Nachbar gleichzeitig der Schneider meines Vertrauens ist, Marc Anthony. Der wohnt direkt Garten an Garten und der ist Jäger.
Ach, geil.
Und die ganze Familie, eine Jagdfamilie, auch der Bruder. Mit dem Bruder war ich jagen für das Filet-Magazin, haben wir einen Jagdartikel gemacht. Mit Rezepten zum Thema Wild auch. Und das war mit Olaf und mit Marc und der würde mich auch sofort anrufen, wenn er irgendwo was hat, dann wäre ich wahrscheinlich der Erste, der das bekommt.
Ich meine, bei uns ist es halt noch so, wir gucken natürlich erstmal, dass wir selber versorgt sind, weil in unserem ersten Jahr nach dem Jagdschein, da hatten wir auch Wild und haben auch viel zugekauft auf Jagden, was wir selber nicht erlegt haben. Ach so, bei uns war es dann so, dass wir dann auch Wild an Freunde verkauft haben.
Ja.
So, und dann hatten wir aber Mitte des Jahres nichts mehr.
Ach, krass.
Und beziehungsweise als die Jagdsaison dann vorbei war.
Ja.
Und
jetzt ist vorbei?
Jetzt gerade ist, ja, also ein bisschen Schwarzwild geht immer, also Wildschweine, aber generell ist jetzt eigentlich Ruhe, weil die ganze Tierwelt bereitet sich auf den Frühling vor.
Okay.
Und da kriegen die alle Nachwuchs.
Und wann darf wieder Rotwild geschossen werden?
Rotwild weiß ich gar nicht, weil wir auch gar kein Rotwildrevier haben. Okay. Aber Rehwild, ab dem 1. Mai darf man wieder Böcke schießen und Schmalrehe.
Das heißt, Maibock, der berühmte.
Genau, der berühmte Maibock. Und das heißt, dass Schmalrehe sind die keinen Nachwuchs gekriegt haben.
Okay.
Die erkennt man dann auch ganz deutlich. Und alles weibliche Rehwild, was natürlich Nachwuchs hat, wird nicht geschossen.
Mhm.
Und
woran erkennt man die deutlich?
Also einmal ist ein Merkmal, dass das Gesäuge, die Spinne, nennt man das als Jäger, das ist deutlich, deutlich verdickt bei führenden Rehen. Und du erkennst es auch in der Tat am restlichen Körperbau. Du erkennst zum Beispiel auch ein weibliches Stück Rehwild, was noch trächtig ist, erkennst du sehr, sehr gut.
Mhm.
Und generell heißt es immer, im Falle der Unsicherheit schießt man nicht.
Ja.
Ja, also das ist ein ganz.
Hattest du schon mal ein Tier vor der Flinte, vor dem Gewehr, und hast nicht geschossen aus emotionalen Gründen?
Das habe ich noch nicht erlebt. Also das hört sich jetzt an, als würde ich nur im Wald sitzen und ballern.
Ja.
Aber so oft sieht man auch es gar nicht.
Ja.
Ich hatte aber in der Tat schon es öfter, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war, dass ich es treffe.
Okay.
Und dann ich deswegen nicht geschossen habe.
Im Zweifel.
Wo vielleicht andere Leute gesagt hätten, oh, warum hast du da nicht geschossen?
Ja.
Aber wenn man sich selber nicht hundertprozentig sicher ist, Dann
schießt man
macht das keinen Sinn. Und das gehört halt auch übrigens zu der Verantwortung, die man als Jäger hat.
Ja.
Dass man einfach sich selber einschätzt, sich selber auch reflektiert.
Ja.
Und auf jeden Fall in jedem Fall unnötiges Tierleid vermeidet. Und
dazu
gehört es halt, dass du nicht schießt, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass du es vernünftig triffst.
Das gefällt mir.
Und genau, das kommt in der Tat gerade bei Bewegungsjagden, bei Drückjagden, wo die Tiere aus dem Wald gedrückt werden. Es wird nicht, also keine Treibjagd, es wird nicht gehetzt, sondern es wird wild bewegt, indem dem Treiber, Jäger und Hunde langsam durch den Wald gehen und Geräusche machen. Und dann wird das Wild langsam in die Richtung der Jäger bewegt. Da ist es aber so, dass es teilweise auch anspruchsvoll ist in Waldgebieten. Da hast du Bäume dazwischen. Du musst jetzt gerade Wildschweine dann ja auch verfolgen mit deinem Zielfernrohr. Und das ist wirklich, teilweise gibt es da Situationen, da schieße ich dann lieber nicht, weil ich habe auch keine Lust, hinterher dann der zu sein, der dann irgendwie eine Nachsuche machen muss, ein Lebewesen verletzt hat, was man dann im Zweifel irgendwie erst Stunden später findet und was dann leiden muss.
Ja.
Und deswegen, warte mal, falsch rum. Und deswegen schieße ich dann einfach nicht und genieße aber die Natur.
Ja. Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema. Wo hast du deine Abschnitte für Dana, für die Suppe?
Die habe ich im Kühlschrank.
Okay, cool, dann lege ich den Knoblauch dazu, den angerösteten.
Ah, mega.
Ah, ja, super, mega Teller. Können wir vielleicht auch gleich mal fotografieren.
Ja.
Damit auch das, weil da ist ja alles dran, was man braucht.
Ja, genau.
Ein bisschen Fleisch, da ist natürlich Knochen, da sind Sehnen, da ist Fett. Ich lege dir den Knoblauch einfach dazu. Ja, den brauche ich nicht im Püree. Und dann habe ich hier noch so einen ganzen Zweig Rosmarin, den können wir dazu werfen. Und dann haben wir, genau, hier ist eine schöne.
Dann brauchst du wahrscheinlich noch einen Pürierstab gleich, oder?
Jetzt brauchen wir gleich einen Pürierstab, genau.
So. Okay. Ich würde jetzt, der Rücken ist pariert,
ja.
Und wir haben ein paar schöne Abschnitte für uns da rausgemacht. Ich würde jetzt einfach mal uns kurz das Filet anbraten.
Yes.
Ich habe nämlich da eine schöne Idee.
Mhm.
Ich hatte nämlich vor 2 Wochen Chimichurri-Soße gemacht.
Ja.
Und das passt zu Reh hervorragend.
Cool. Dann brauchen wir noch eine zweite Pfanne, weil dann würde ich die eingeritzten Kräuterseitlinge dazu machen. Ja. Dann haben wir die Kräuterseitlinge mit den Feigen und dem Rehfilet. Das ist herrlich, das ist eine tolle Kombi.
So, da ist es. Du brauchst wahrscheinlich eine große Pfanne, ne?
Ja, da wo so die 6 Kräuterseitlinge reinpassen, oder 4 erstmal. Kann man da noch ein bisschen was übrig halten, freut sie sich.
Ja, dann müsste ich einmal kurz hier ran.
Yes.
Ist die okay?
Ja, super.
Gut, dann nehme ich die kleine hier hinten. So, es riecht schon nach Essig auf jeden Fall.
Ja, es ist ein bisschen Essig mit dran, genau. Das sieht man hier auch ganz schön, können wir auch gleich mal ein Foto machen.
Ja.
Ich habe jetzt also die Temperatur runtergenommen. Und der Zucker karamellisiert und hat sich jetzt mit der Fassbutter verbunden. Siehst du das? Das ist schon krass, so richtig cremig.
Ja.
Und mehr braucht dazu quasi gar nicht. Die Butter wird einfach nur so eingerührt. Das
also
heißt,
du hast jetzt Butter und Zucker zu gleichen Teilen?
Nee, jetzt habe ich tatsächlich nur Butter und ein bisschen Essig dran, weil die Butter hat auch schon so ein bisschen Salz und die Zwiebel hat genug
Eigenzucker.
Genug Zucker. Die Pilze haben aber keinen Zucker. Das heißt, für die Pilze später würde ich ein bisschen Gastrik ansetzen, also Zucker, Essig und Wasser zu gleichen.
Ah, okay, alles klar.
Genau, und das ist, durch die Butter ist es natürlich jetzt so wahnsinnig cremig und schlotzig geworden. Und das geht aber nicht, wenn die Temperatur zu hoch ist, wird die Butter einfach nur schmelzen, Molke und Fett trennen sich und es würde weiterhin braten. Aber so ist es quasi das, was man will, dieses Cremige von der Butter dabei zu haben.
Okay, warte mal.
Guck mal, ich habe mich gerade spontan dazu entschlossen, es nicht zu pürieren, sondern es genauso zu lassen. Mit dieser Cremigkeit und den Zwiebeln. Das passt gleich super dazu.
Mit Zwiebeln noch einen schönen Biss noch. Mhm. Sind schön, schön am Start. So, du machst jetzt die Pilze. Ich mache jetzt meine Pfanne an für unseren kleinen Zwischensnack. Genau. Was brauche ich denn an? Viel Fett brauche ich eigentlich gar nicht. So, dann mache ich mir mal hier ein bisschen Feuer drauf. Dann kannst du direkt auch nochmal da lassen. Mhm.
Später. Genau, die Kräuterseitlinge habe ich längs halbiert und dann in so einem Kreuzmuster eingeritzt.
Also quasi wie so ein Schweinebraten,
ne? Ja,
so
genau, wie ein Schweinebraten oder eine Entenbrust oder so, wo man die Haut so kreuzförmig einschneidet. Das ist bei den Kräuterseitlingen super, weil die relativ dick sind und wir wollen, dass es auch ein bisschen reinzieht. Ja.
Geil. So, ich habe hier meine kleine, das ist in der Tat auch unsere Outdoor-Pfanne, die nehmen wir auch mit, ja, wenn wir auf Roadtrips sind.
Das ist perfekt. Besser geht's nicht.
Früher hatte ich immer, wenn wir auf Roadtrips gegangen sind, so einen kleinen Gasgrill mit, der aber auch immer irrsinnig viel Platz im Auto weggenommen hat. Seit wir den Hund immer mitnehmen müssen, haben wir nicht mehr so viel Platz im Auto. Und deswegen haben wir uns mal diese gusseiserne Pfanne geholt und die kann, also ob auf dem Herd, auf dem offenen Feuer oder auf dem Gaskocher, die ist ja mega, ist, ne? Gut, ja. Und da brennt nichts an. Ich hatte sehr große Skepsis, ne? Ob das alles so klappt, weil man kennt ja eigentlich nur so Edelstahlpfannen, wo man alles anbrennt.
Genau.
Aber da muss ich sagen, beste Investition. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich auch nur solche Pfannen.
Ja, jeder Mensch braucht eine gusseiserne Pfanne zu Hause.
Beziehungsweise Schmiedeeisern. Also genau, das ist die Schmiedeeiserne. Ich wollte mir aber auch noch eine Gusseiserne holen.
Ja.
Ich meine, die Hitzeverteilung ist ja auch ganz anders, ne?
Ja,
du, da brennt auch nichts an. Du kriegst es hin, dass das Fleisch schön, also eigentlich fast besser als auf dem Grill, dass es schön kross wird, innen saftig bleibt.
Ja.
Also großartig. So, ich mache da auch in der Tat, glaube ich, gar nicht so viel dran. Ich lege ein kleines Stück Knoblauch mit rein.
Den nehme ich auch, wenn du ein Stück übrig hast.
Ja, klar. Mit Schale, ohne?
Ohne Schale gerne. Wobei es egal ist. Ich weiß recht. Danke, perfekt.
Dann klaue ich hier nochmal so ein kleines Zweiglein Rosmarin. Und das wird es dann auch schon gewesen sein. Ja, vielleicht hier noch. Ein kleines Flöckchen Chili. So. Olivenöl ist schon ein bisschen sehr heiß. Jetzt geht's los. Ah, herrlich. Ich meine, viele unterschätzen das ja auch, ne? Oder überschätzen das. An so einem Reh ist ja auch echt nicht so viel dran, ne?
Nee, das stimmt.
Also die Filets, was macht das sein? Sind keine 100 Gramm, oder?
Nee. Das sind keine 100. Und das beim Filet, also wirklich nur links, rechts die Pfanne küssen, Stück Butter rein, Knoblauch, Zweig Thymian, ein bisschen arrosieren. Und dann finde ich, ist das schon...
Ist das auch schon fertig. So, Butter... Hast du gerade Butter da?
Ja, müsste da sein.
Ach so, ja, mega. Das ist schon ein großes Kino hier. Vielleicht muss ich da mal ein kleines Foto von machen.
Geil. Ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Oh, es riecht vor allem extrem herrlich.
Ja.
Also, es ist genau das, was ich auch so sehr mag. Das ist der Wildgeruch beim Braten.
Boah, ich schmeiß jetzt das Stück Butter schon mal rein, ne?
Ja.
Und ein bisschen geht da noch. Also, was ist passiert? Wir haben angerichtet. Warte, ich hole uns nochmal so Telleruntersetzer. Das ist so doof auf dem Tisch da. Und es ist in der Tat heute der erste sonnige Tag seit Wochen in Hamburg.
Das stimmt.
Bisschen Wind ist immer, ne?
Ja, aber
das ist ja Hamburg.
Genau.
Und deswegen gönnen wir uns jetzt ein alkoholfreies Bier, oder?
Ist das ein Bier? Das ist ein alkoholfreies Bier, genau. Und zwar ist das von der Rügener Inselbrauerei.
Oh, die kenne ich.
Super. Und das ist das Summer Saison. Das ist ein Summers heißt das. Saison, kannst du mir dazu was sagen? Ist Saison eine sowas wie...
Saison ist ja ein leichteres Bier.
Okay.
Genau. Aus Belgien.
Ja.
Woher weiß ich das? Ich habe ja mal in einer Brauerei gearbeitet oder in mehreren sogar. Jetzt bin ich ganz branchenfremd, also ich bin quasi ausgestiegen.
Ja.
Aber man weiß natürlich immer noch ein bisschen was. Fabio sieht super aus.
Vielen Dank.
Ich mache jetzt auch mal ein Foto von dir. Guck mal, der Hund guckt auch gerade.
Ludwig, komm mal her. Ich habe nichts in meinen Händen, aber da ist die Kamera.
Ja, mega.
Geil. Guten Appetit.
Ja, Prost.
So, du hast, cheers. Danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist.
Du hast zwei Messer, ich habe zwei Gabeln, wir sollten tauschen.
Das sieht mega geil aus. Guten also, Appetit. Was haben wir jetzt hier? Und nochmal zur Zusammenfassung.
Wir haben gebratene Kräuterseitlinge. Dann hast du das Filet dazu gemacht. Wir haben ein bisschen Chimichurri von dir. Und ich habe in der Pfanne, wo die Seitlinge drin waren, die Kräuterseitlinge, habe ich Blaubeeren reingeworfen mit Salbei, Knoblauch und nochmal ein Stück Butter, aber ohne Temperatur. Also noch durchschwenken, durchschwenken, ja. Durchschwenken. Die Butter wird ein bisschen cremiger mit den Blaubeeren zusammen und dem Knoblauch. Das ist herrlich. Guten Appetit.
Guten. Geil. Wow. Hm. Die Pilze haben eine mega geile Beschaffenheit, ne? Also die richtig knusprig draußen.
Die Konsistenz ist super, ja.
Ein bisschen Biss. Mhm.
Ja, ein toller Pilz. Mhm. Und das reicht die Chimichurri passt hervorragend zum Reh.
Das ist so ein richtiges, ist eine richtig gute Ergänzung, ne?
Glaube
und man kann die halt nicht frisch machen, weil die muss ja erst noch mal ein paar Wochen durchziehen, ne? Weil du machst ja frisch auch mit Apfelessig, oder ich mache die mit Apfelessig und dieser Essiggeschmack ist am Anfang zu penetrant. Das muss ich erstmal alles verbinden und ziehen und dann ist es wirklich toll.
Mhm. Sehr geil. Mhm. Ach, Chili kommt ein bisschen durch, aber nicht zu doll. Bei dem Bier, das war... Das habe ich auch Mitarbeiter von mir ausgeschenkt. Sag, hier, probier mal. Blindverkostung. Er sagt, ja, ist ein gutes Craftbier, aber ist was Besonderes dran? Weil es hat keinen Alkohol. Kommt keiner drauf.
Nee, ich find, das merkst du nicht.
Schmeckst du
und das ist die Kunst beim Bier. Weil Alkohol ist ein Geschmacksträger, ja, Punkt 1. Und es ist auch gar nicht so einfach, ein alkoholfreies Bier herzustellen. Das geht auf zwei Arten. Entweder durch Entalkoholisierung, also du brauchst ein normales Bier und entalkoholisierst es dann. Das schmeckt aber meistens auch nach Fuß.
Ja.
Oder du hast halt direkt die Würze, das Anfangsstadium des Biers und machst da weiter ohne Alkohol. Das schmeckt dann aber auch immer so leicht nach Getreidesuppe, die süß ist. Und es ist wirklich ein gutes, also das ist ein sehr gutes alkoholfreies Bier. Herzustellen, ist sehr schwierig.
Also es hat auch maximal 0,5
ja, Alkohol. Aber ich glaube, Apfelsaft hat mehr, ne?
Ich denke Zweifel. Auch, ja. Im Zweifel hat Apfelsaft mehr Alkohol, genau. Und ich finde das auch ausgezeichnet. Ich bin ein großer Fan und steht grundsätzlich bei mir im Kühlschrank zu Hause.
Weil schmeckt so gut.
Hört sich jetzt die ganze Zeit so an, als würde ich mich zu Hause total kasteien. Aber irgendwann kam das von alleine. Ich trinke keinen Alkohol zu Hause. Schmeckt mir auch gar nicht. Hm. Ich trinke auf der Arbeit natürlich mal was. Derzeit nicht. Und aber zu Hause schon eigentlich nie. Nicht mal mir ein Glas Wein oder ein Bier. Und dann aber so ein erfrischendes alkoholfreies, herrlich.
Ja.
Aber wirklich, muss man mal so sagen, ihr seht es nachher auf den Fotos. Jan wird das auf seinem Account teilen. Grandioses Fleisch einfach. Also.
Das ist einfach wie Butter, ne? Das ist. Und wie gesagt, es schmeckt ja nicht streng.
Das ist überhaupt nichts. Es hat ein tolles Aroma.
Ja. Aber das ist natürlich, da kommt halt keiner dran an Rehfilet. Ne? Das ist, ich meine, du siehst ja, was
du das für eine
halt
kleine Portion ist. Du musst dir halt einen Rücken bestellen, in der Hoffnung, dass die Filets dran sind. Und wir machen es zum Beispiel, wenn wir unseren Rücken bekommen. Das Restaurant ist zu klein, um ein ganzes Tier zu bestellen. Und deswegen bestellen wir auch immer Rücken.
Aber mit Knochen dran, ne?
Genau. Ja. Lösen wir den aus, genau was du heute gemacht hast. Aus den Knochen machen wir die Soße. Aus dem Rücken ist dann meistens eine Hauptgang-Geschichte. Ne? Zerlegen wir das, mehrere Rücken am Tag. Und jeder seine genaue Portion Rehrücken bekommt. Und aus dem Filet machen wir meistens Amüs. Mhm. Was dazu auch sensationell passt. Aber ich wusste nicht, was wir für Küchengeräte hier haben. Und ich hatte nicht so viel Zeit, das einzupacken. Ein Maispüree nimmst du... handelsüblichen Dosenmais tatsächlich. Röstest den an, klassisch für ein Püree mit Zwiebeln, mit Knoblauch, bisschen Kräuter. Und dann machst du das Püree fertig mit Milch. Im Püree ist das alles fein, also richtig fein. Das muss wirklich durch ein Sieb gedrückt werden. Okay. Und dann machst du das in so eine Easy-Flasche, also so ein Espuma. Drehst 2-3 Kapseln rein, schüttelst das einmal durch und machst so einen Mais-Schaum, was so wahnsinnig fluffig ist. Wenn du den noch scharf abschmeckst, dazu ein Lammfilet, ja, nochmal gute Nacht. Und dann will ich auch nichts anderes mehr in meinem Leben essen. Herrlich.
Aber man kann natürlich nicht nur Filet essen. Deswegen essen wir auch noch Rücken.
Deswegen esse ich auch noch Rücken. Auch in den Kampf.
Also was man ja sagen muss, es gibt an einem Tier eigentlich kein unedles Teil, oder? Also es kommt halt immer auf die Verarbeitung drauf an. Lass uns die Teile einfach mal hier hinstellen irgendwo.
Ja.
Es kommt ja immer auf die Verarbeitung an.
Ja.
Und du kannst ja im Prinzip aus allem was machen.
Definitiv. Also ob Niere, Leber, ich weiß, Herz ist natürlich meistens geschossen.
Ja, also es geht, es kommt drauf an, aber das Geschoss weitet sich ja aus. Also ein bisschen kriegt das Herz halt immer ab. Also bei den Rehen, die ich jetzt geschossen habe letztes Jahr, war es eigentlich immer so, dass das Herz auch mit... Was aber ja nicht schlimm ist, also mir ist lieber, dass das Herz vielleicht kaputt ist und nicht mehr verwertbar ist oder nur also für den Fleisch. Hund, als die Schultern. Ne?
Ja,
ist,
klar. Also genau, Schulter, Keule, Nierchen. Es gibt nichts, was du nicht...
Naja, auch der Hals, ne? Also wir nehmen Nacken. Den Hals ab, im Ganzen meistens, und schmoren den und haben dann halt schönes Schmorfleisch.
Kannst du das nehmen.
Ja, du kannst aber auch das in Scheiben schneiden, wenn du eine Knochensäge hast und da kleine Steaks draus machen. Also ich meine, wir reden immer noch von Reh, da ist ja auch nichts zäh. Das ist ja kein riesen Bulle oder sowas, wo du auch zähe Teile hast. Du hast eigentlich alles beim Reh, kannst ja vernünftig auch zum Kurzbraten verwenden. Ja, ne? So.
Cool, ich mach kurz meine Pfanne sauber für meine Pilze.
Okay.
Mit denen kann ich anfangen.
Wollen wir das den Rücken hier auch drin machen in der Pfanne wieder, ja, ne?
Wir können den in der Pfanne wieder machen oder
ich kann grillen. Ihn auch grillen.
Ja.
Also dann würde ich aber jetzt schon mal den Grill anmachen.
Ja, machen wir eine alternative Zubereitungsart, das ist auch ganz cool. Das Gasgrill, oder?
Ja.
Ich habe schon ein bisschen Fenchel in der Pfanne.
Mhm. Ich habe den Grill angemacht.
Super. Ich habe hier die Shiitake-Pilze. Habe ich nur geviertelt. Da ist noch ein Stück Stiel. Bisschen Knoblauch dazu. Das schadet nie.
Nee. Generell nicht.
Und dem Ganzen geben wir jetzt ein bisschen Feuer. So wie Salz.
Olivenöl.
Machen wir ein bisschen Öl. Pilze saugen natürlich auf, geben es auch später wieder ab. Herrlich. Das putzelt vor sich hin. Ganz zum Schluss gehen ganz kurz die Feigen mit dazu.
Mhm.
Wirklich nur eine Sekunde. Wir haben Zitronen, da kommt ein bisschen Soja dran. Wir haben ein bisschen Thymian. Später den Rote-Bete-Salat. Und du hast das Fleisch auf dem
Kopf. Genau.
Easy.
Super geil. Gute Küche muss ja auch nicht immer schwer sein, ne?
Nee, überhaupt nicht. Gute Zutaten, das ist das Wichtigste. Die Zwiebeln sind fertig hinten.
Ah, der Grill ist gleich warm. Dann muss ich den noch einmal abschrubben hier, abbürsten. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann nehme ich das Fleisch mal aus dem Kühlschrank. Was wollen wir uns denn hier für ein schönes Stück nehmen? Das ist doch eigentlich hier so eine Essportion, die beiden oberen, oder?
Die beiden oberen sind perfekt, ja. Ja. Du kannst auch das untere, was du im Ganzen hast, ist auch schön. Ja. In dünne Tranche, wie du willst, was dir lieber ist.
Das wird wahrscheinlich so gut schmecken, da mache ich einfach noch ein drittes Stück mit rein.
Ja. Yeah.
Oder beziehungsweise, hast recht, das längere. Weil ich habe ja das Gefühl, dass ich das auch heute nochmal nachkochen muss, heute Abend.
Mhm. Das kannst du haben. Unsere gebutterten Zwiebeln sind schön warm hinten.
So.
Ist das geil. Liebe, das gucken wir jetzt mal an. Durch den Zucker, der karamellisiert und die die Fäden von den Zwiebeln so aufhängst, wird so richtig schlonzig.
Ja, ich wollte gerade sagen, in der Kochwelt, also wir haben das immer, also der Koch, mit dem ich gekocht habe, der ist immer schlotzig genannt.
Ja, genau.
Aber schlotzig oder schlonzig, das ist so ein bisschen Fachjargon auch, ne?
Ja, sehr positiv behaftet.
Aber man kann das auf jeden Fall auch immer, man kann sich genau darunter vorstellen, was es dann ist. Ne? Also zum Beispiel ein Risotto ist ja auch schlotzig, auch oder schlotzig, schlonzig, ne? Das ist, wenn es halt so cremig ist und schon,
genau,
vielleicht auch so ein bisschen Fäden zieht schon auf jeden, genau, Fall so einen schönen, so eine schöne, homogene,
herrlich,
schlotzige Masse halt ist.
Ja.
So, ich mache hier ein ganz klein bisschen Olivenöl dran, damit das am Grillrost nicht sofort anweckt.
Mhm. So. Auch auf dem Grill, wie lang? 4-5 Minuten vielleicht, ne?
Ja, 3 Minuten von jeder, ja, Seite, dann ist das fertig. Ne? Dann mache ich jetzt
wir sind auch fast durch hier.
Ich mache jetzt noch ein ganz klein bisschen, weil ich das immer ganz gut finde. Ich presse noch mal ein ganz klein bisschen Knoblauch,
ja,
und mache das mit dazu.
Mhm.
Weil das ist auch immer ganz gut. Und Gewürze mache ich eigentlich auch immer nach dem Grillen erst dran.
Ich gebe schon mal ein bisschen Zitrone zu den Pilzen. Pilze lieben Zitrone.
Das machen wir übrigens auch manchmal. So ein Pilz-Carpaccio mit Zitrone.
Ja,
einfach also mit den rohen Pilzen.
Das ist
mega, ja.
Mach mal deine Sojasauce auf, die du hier hast.
Ja, auf jeden Fall.
Und mach da mal einen kleinen Spritzer dran. Das berühmte Stück Butter.
Ja, gut, Butter.
Also, ne?
Butter gehört ja zum guten Ton.
Butter gehört zum guten Ton.
So, ich mache mal das Grillrost fertig. Yes. Oder den Grillrost, das heißt ja der Rost, ne? So. So, jetzt noch einmal kurz aufheizen lassen und dann geht's los.
Super. Pilze sind soweit fertig.
Mega.
Da kommen jetzt die Feigen dazu und
das sieht auch geil aus. Die Feigen sind so schön bunt, ne?
Genau, das geht hier drauf.
Brauchst du ein Schüsselchen für den Salat?
Nee, den legen wir direkt oben drauf.
Ah, cool.
Das ist ein bisschen Deko und gleichzeitig ein bisschen Crunch.
So, also wenn wir von 6 Minuten Grillzeit ausgehen, soll ich anfangen oder
ja,
brauchst du
gerne. Ein bisschen? Nee, ich brauche nicht mehr.
Dann geht's los. So, ich habe mir den Grilltimer gestellt.
Super.
Wir nehmen am besten auch wieder so große Teller, oder?
Ja.
Gucken wir mal, ob wir da noch. Die? Ja, ne?
Wunderbar.
Das sieht auf jeden Fall mega aus. So, ein Minütchen noch, dann umdrehen. Der Hund ist auch schon ganz aufgeregt. Hä? Ja, was ist hier, ne? Ist ja lustig hier, ne? Ja,
Und es schmeckt Länder zu mir.
Ja. Ja, ich bin ja von den Zwiebeln begeistert, ne?
Die sind wirklich auch wirklich großartig. Mit der Butter, die das so Fäden zieht. Ist auch gut, dass wir da keinen Püree drauf haben. Heiß.
Mega.
Ein bisschen Zitrone, ein bisschen Soja, aber wirklich nur, geht ja nicht darum, dass das nach Soja schmeckt, sondern es sind ein Geschmacksgeber neben den Shiitake-Pilzen, dem Fenchel und den Feigen.
Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß mit dem Essig und dem
Gastrik.
Zucker.
Gastrik.
Gastrik. Mhm. Geil.
So. Also, nur noch auf Fleisch warten, Rest ist fertig. Großartig.
Mega.
Macht super viel Spaß, wirklich. Und tolle Fleischqualität. Ganz ausgezeichnet.
Ja, und es ist halt, du isst ja das Fleisch auch und du weißt ja ganz genau, also wir beschriften das ja auch immer alles.
Ja.
Du weißt ja ganz genau, mit welchem Erlebnis das verbunden war. Ne?
Ja.
Das ist halt echt verrückt.
Ja, Was willst du denn hier? Als Genießer in dem Fall, ich weiß das ja gar nicht so. Aber es ist das, was wir gehört haben vorhin. Ja, ne? Also den Bezug haben wir ja immerhin schon mal.
So, da ist das A-Team, das ist unser Signal. So, wir drehen das Fleisch um und grillen es nochmal 3 Minuten. Dann müsste es eigentlich auch schon fertig sein. Timer läuft. Wie machst du das mit dem Fleisch? Lässt du das dann noch ruhen, wenn du was grillst? Also machst du es in Alufolie?
Kurz.
Oder?
Kurz.
Können wir auch machen. Ich mache das dann meistens auch mal, eigentlich so drei Minütchen nochmal, damit sich das nochmal...
Ja.
Obwohl, also ne, wir sprechen ja immer noch von einem Kidsrücken.
Ja, also eigentlich müssen wir es nicht machen.
Das ist einfach nur Kür.
Na, Ludwig.
Ja, Ludwig, der will apportieren, und weil er nämlich denkt, dass er dann noch ein Stück Rehfleisch kriegt, ne? Na und gib, du bist ein Feiner. Hä? Du bist ja ein Feiner. Ach so, das ist ja draußen. So. Na, guck mal hier. Ah, guck mal da. Das hat er auch drauf, wenn wir abends auf dem Sofa liegen, ne?
Mhm.
Dann
Sachen zu bringen.
Ja, dann schleppt er uns hier die halbe Wohnung an. Weil er weiß, ne, das ist ja dieses Gegengeschäft, was für dieser Handel.
Ja, klar.
Wenn er was bringt, dann kriegt er eine Belohnung.
So, die Zwiebeln können schon mal auf den Teller.
Ja, warte, brauchst du einen Untersetzer?
Ja, das wäre gut, weil das ist ein Plastikbrett. Perfekt. Bleibt auf jeden Fall einiges übrig, auch für euch heute Abend.
So, mega.
Von solchen, also so ein Gericht wie jetzt hier diese mit den Zwiebeln, mehr brauchst du halt auch nicht. Ne? Das ist ein gehäufter Esslöffel.
Mhm.
Ist wirklich ausreichend, wenn du guckst, wie, dass wir da natürlich auch ein bisschen Butter dran haben. Zwiebeln selber ist auch, jetzt ist ja nicht leicht. Es ist nicht schwer, aber es ist schon, du hast ordentlich was zu essen.
Ja. Mhm. Und du hast ja auch eine mächtige Geschmackskomponente, ne? Und
natürlich, klar, die Butter. Natürlich der Klassiker. Die Leute immer sagen, ja, da in Frankreich, in den ganzen schicken Restaurants, ist ja nichts auf dem Teller. Ja, weil es aber mächtig ist.
Ja,
so. Da ist das Kartoffelpüree halt halb Kartoffel, halb Butter.
Ja, genau.
Und vor allem, wenn es um mehrere Gänge geht, ne?
Ja, das ist ja immer das, was die Leute vergessen. Ne? Du isst ja nicht nur einen Gang. Und es geht ja generell auch, wenn du jetzt mehrere Gänge hast oder mehr als drei, ne? Mhm. Was der Otto Normalverbraucher, sag ich mal so, an Gängen zu sich nimmt, dann ist es, das L-Team.
Oh, das L-Team ist da.
Fleisch ist fertig. Das ist fertig. Natürlich dann auch so, dass der Geschmack und gerade die Varianz der verschiedenen Geschmäcker zählt.
Ja.
Und nicht unbedingt das Sattessen, ne?
Exakt.
So, wir gucken jetzt mal, ob unser Fleisch... Oh, ich hätte gesagt, das kann eventuell noch ein Minütchen. ein kleines Minütchen kann's noch.
Super.
Dann.
Wollen wir draußen schneiden oder willst du drin schneiden?
Ach, ich würde das drin jetzt gleich kurz aufschneiden, wenn das Brett gerade hier ist. Na, und jetzt, wo die Grillsaison natürlich vor der Tür steht, ne?
Ja, ja.
Wir haben noch, ich glaube, so 20, 30 Kilo Wurstfleisch vom Wildschwein unten.
Ich liebe ja Wurst. Ne?
Und dann machen wir nochmal Bratwürste, weil die sind wirklich gut geworden.
Unser gemeinsamer guter Freund Marcel.
Marcel, ja.
Hat das schon angekündigt, wie ausgezeichnet die sind. Aber der ernährt sich ja gerade vegan.
Ja.
6 Tage.
Marcel, der war auch schon, mit dem habe ich auch schon quasi eine Folge aufgenommen.
Ach cool.
Ne, zu Thema Angeln.
Ja.
Und
ist Marcel denn noch aktiv beim Angeln?
Ja.
Ach cool.
Also im Moment, man muss sagen, es ist ein bisschen eingeschlafen im Moment, weil bei allen irgendwie irgendwas ansteht gerade.
Ja.
Aber so, jetzt ist unser Fleisch aber definitiv fertig. Ja, mega. Weißt du, wie es halt so ist, ne? Die einen kriegen Kinder, die anderen bauen ein Haus.
Ja.
Also es ist, wir sind ja insgesamt 20 Leute.
Ja, krass. So groß.
Und es ist in der Tat so, dass Stickleback Fishing, ja. Dass das alles gerade ein bisschen nicht mehr so aktiv ist wie früher, deswegen wir jede Woche dreimal rausgehen. Aber wir bereiten uns jetzt schon auf die Heringssaison vor.
Okay.
So, schau dir das mal an hier.
Und dann freue ich mich natürlich, wenn Stickleback hier mein Heringslieferant wird. Ne?
So.
Hast du Bescheid.
Ja, mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. So, ich schneide das jetzt einfach mal.
Ja, vielleicht schön schräg aufschneiden.
Noch schräg?
So, nee, so ist gut. Das ist gut. Herrlich, perfekter Gargrad.
Ja, wenn ich eins kann, ist grillen. Das ist über Jahre gewachsen.
Ich nehme gleich mal das Endstück. Ich kann es dann nie erwarten.
Ja, ich auch nicht. Junge.
Aus der Wucht.
Aber das ist auch, da muss man auch sagen, ob Filet oder Rücken, das ist jetzt in diesem Fall, soll ich das auch so aufschneiden? Oder?
Kannst du machen, ja. Und dann machen wir vielleicht noch einen kleinen Teller mit der Chimichurri nebendran.
Ja. Also wir machen auf jeden Fall gleich ein Foto.
Ja, auf jeden
Fall. Das ist perfekt. Also, ne, schön rosaner Kern. Schön angegrillt. Müssen gleich noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf machen. Durch den Knoblauch hat es natürlich auch einen schönen Geschmack bekommen. Ne?
Ja.
Es ist quasi ein bisschen dieses Knoblauch-Olivenöl.
Super.
Aber nicht zu übertrieben. Junge.
Ja.
Viel mehr geht ja nicht, ne?
Nee, viel mehr geht nicht. Teller sind hübsch.
Wow, geil.
Bisschen gutes Salz drauf?
Ja, warte mal, ich habe aber nur noch mehr Salz.
Das ist perfekt.
Aber das müssten wir mörsern vielleicht.
Folien, das ist wirklich perfekt gegrillt. Ein wahnsinnig guter Mager. Gaga.
Also ich muss auch sagen, dass das, wir hören ja auch nie auf zu grillen. Ne?
Nee.
Warum auch? Weil dadurch, dass die Küche ja offen ist und in das Wohnzimmer übergeht, ist halt groß Fleisch anbraten halt, wenn du danach noch irgendwie im Wohnzimmer sein willst,
klar. Das
ist ziemlich nervig.
Das ist nervig, ja.
Und deswegen grillen wir in der Tat das ganze Jahr durch, ne? Und ich habe also diese Grilltimer, ich habe einfach ein Gefühl, wie oft du was grillst, also ne, wie oft du welche Fleischstücke grillen musst, weil ich das jetzt in der Tat, wann habe ich mit dem Gasgrill angefangen? Ey, keine Ahnung, vor 7 Jahren oder so.
Ich finde Gas auch echt sensationell, ne?
Ja, vor allem ist es günstig auch, ne?
Ja. Absolut.
Also wenn du dir überlegst, so eine Gasflasche, die hält eine Saison und kostet 8 Euro.
So, genau.
Ciao. Also vor allem, wenn du jeden Tag grillst halt, ne?
Genau. Also ich habe für die Restaurants nutze ich Konro, das sind diese japanischen Schamottstein-Grills. Mhm. Oder Hibachi heißen die auch.
Ja, Hibachi kenne ich auch.
Und da grillen wir auch mit Binchotan, also diese unter Luftabschluss verkohlte Birke. Mhm. Und das ist schon ein einzigartiges Erlebnis, weil diese Binchotan nach der Kohle, nach dem Grillen, nimmst du die raus und legst die in kaltes Wasser und schreckst die ab. Und dann kannst du die halt nach dem Trocknen wiederverwenden. Und durch diesen Luftabschluss ist die halt dauerhaft nutzbar. Also bis die irgendwann weg ist, aber es dauert ewig.
Und der Anzündeprozess, also wie ist das schwierig? Oder?
Das ist sehr schwierig, das kannst du nicht selber machen. Das ist auch absurd teuer. 5 Kilo kosten irgendwie 180 Euro.
Krass.
Aber die nutzt du halt auch echt extrem lange.
Aber das ist dann eher schon professional.
Das ist professional.
Nicht für jeden Tag für Grill mal unser Fleisch oder so.
Auf keinen Fall. Nein.
Es sieht mega aus.
Cool. Du hast ein Foto gemacht?
Ich habe ein Money Shot, würde ich das schon fast nennen.
Sehr gut. Ich muss gleich was von deiner Chimichurri hier.
Ja, gerne.
Kosten.
Es ist so herrlich. Mhm. Ich meine, allein, dass wir heute auch draußen sitzen können. Mhm. Heute passt mal wieder alles. Ne? Das war wie an dem Tag, als wir das Reh auch erbeutet haben.
Um das nochmal zu unterstreichen, was wir jetzt gerade auch essen.
Ja.
Also es ist schon besonders, ja.
Diese Zwiebeln sind der Wahnsinn. Mhm. Aber ich mache so schöne Zwiebelsuppe auch gerne, ne? So eine französische Herrlich. Zwiebelsuppe.
Super.
Es gibt ja nichts. Kleiner Funfact zur Chimichurri-Soße. Ich habe Petersilie mein Leben lang gehasst.
Wirklich?
Ja, widerlich. Also es gab wenig, was ich nicht essen konnte und dazu gehörte Sellerie und Petersilie.
Krass.
Aber anscheinend ändern sich Geschmäcker. Ich kann von diesem Chimichurri-Zeug nicht genug bekommen. Ne?
Mhm.
Also wir haben jetzt gerade das letzte Glas aufgemacht. Ich hatte 4 Gläser davon. Das sind halt 4, 5 große, bunt glatte Petersilie.
Ja, ich mache auch immer Salbei und Koriander noch rein.
Mhm.
Ich mache das auch gerne.
Mhm. Das passt halt toll zum Fleisch.
Also die Rezepte, ihr müsst nicht mitschreiben, die schicke ich Jan natürlich zu.
Genau.
Den Blog und den Kanal.
Ja.
Dann könnt ihr das gerne nachholen. Das ist wirklich, wirklich eine Empfehlung. Ne? Gerade auch diese Zwiebeln. Mhm. Pilze mit dem leichten Soja.
Oh, das mit den Feigen ist auch toll. Was auch geil passt, ist generell, das haben wir auch gemacht im Gang vorher, die Blaubeeren. Wenn wir nach Norwegen fahren, wir fahren meistens zu der Zeit, wo die ganzen Blaubeeren da reif sind, die wilden Blaubeeren. Und kochen dann meistens auch, weil wir so viel sammeln, dann Marmelade draus und die dann wieder mitnehmen und daraus dann ein schönes Sößchen machen fürs Reh oder fürs Wildschwein. Toll.
Blaubeer und Senf, auch eine super Kombination. Hatte vorhin kurz reingeguckt
im Kühlschrank,
ob du groben Senf hast. Dann hätte das dann zu den Blaubeeren mit der Butter so dazu geworfen. Blaubeer-Senf zum Wild ist eine sensationelle Kombination.
Hm. Toll.
Ja, und ich finde, es sollte auch in der Gastronomie viel mehr Wild geben. Ne? Es sollte sich viel mehr trauen.
Ja, aber das hat wieder was mit dieser Bildung zu tun. Ne? Wie gesagt, also ich bin jetzt kulinarisch ja auch nicht hinterm Mond aufgewachsen und unterwegs. Aber selbst ich habe ja vor 2, 3 Jahren noch gedacht, Wild schmeckt streng und ist irgendwie... Ne? Und das kann ich mir vorstellen, dass das auch in der Gastronomie so ist, beziehungsweise auch, dass die Gäste das vielleicht auch gar nicht so nachfragen. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Mhm. Und bevor wir jetzt Schluss machen, habe ich noch eine kleine...
Oh, und bring noch ein Bier mit.
Oh ja. Welches magst du denn? Wildwuchs?
Egal.
Ach so.
Wenn die Nachbarhunde bellen, ist Ludwig ganz...
Oh, das
interessiert.
Ja, das interessiert dir nicht. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein kleines Geschenk für dich.
Hey.
Das ist, ich war ja Schlehen sammeln.
Ja, ich habe das in deinem Blog verfolgt. In deinem
das Kanal. Ist Schlehen-Gin, beziehungsweise Schlehen-Wacholder. Und natürlich 2 Gläschen von unserer Frühstückswurst.
Ja, Wahnsinn.
Da ist in der Tat, also du siehst das schon an der Konsistenz, das ist kein Gelee außen drum, weil wir wirklich 100% Wildschwein genommen haben und da du vom Wildschwein die Schwarte nicht nehmen kannst, weil die so behaart ist, geleet das nicht aus. Und ich wollte jetzt auch kein Agar-Agar oder so. Oder genau. Am schlimmsten noch. Nee, gar nichts. Das ist nur Wildschwein drin.
Krass.
Ich wollte halt kein Gelee-Mittel reintun. Ne? Ich wollte auch kein Aspik jetzt reinmachen, was hier wieder vom normalen Schwein gewesen wäre.
Ja.
Genau, und den Schlehenwacholder. Ganz normal wie ein Gin Tonic. Schön mit Tonic aufgießen.
Ja, super.
Das ist the shit, wirklich. Ach so, wo ist eigentlich dein Glas? Brauchst du noch eins?
Ich nehme die Flasche.
Perfekt. Was haben wir hier?
Ein alkoholfreies Bitter Ale von der Wildwuchs Brauwerk Hamburg Brauerei.
Das passt aber auch gut hier zum.
Heißt große Freiheit, herb und erfrischend. 6% Stammwürze.
Schmeckt geil. Aber diese Bitternote.
Ja. Oh, passt super. Hat was, was toll Malziges auch, finde ich.
Mhm. Das sieht man schon in der Farbe, ne? Ist ja dunkel.
Malzbier trinke ich auch so gerne. Ja, vielen Dank für die Geschenke.
Großartig. Ja, kein Problem.
Unsere vom Gut Bossé, unser Frühstücksfleisch, Wildschwein und unser Frühstückspaté sind beide gerade leer geworden. Also perfect timing.
Wir wollten eigentlich auch noch Wildschwein-Leberwurst oder beziehungsweise Rehleberwurst machen. Mhm. Wir haben aber nicht genug Lebern zusammenbekommen.
Okay, reicht nicht.
Wir haben die Lebern, die wir jetzt haben, eingefroren. Mhm. Aber da muss noch mal was kommen, weil unsere Leberwurst, wir haben letztes Jahr auch Leberwurst selber gemacht. Also wir haben ja wirklich so ein großes Schlachtseminar. Das war ein ganzes Wochenende, drei Tage. Und wirklich vom grob zerteilen und die Cuts machen, gerade aus der Keule, bis zum Wurst machen, haben wir alles da gelernt. Und also die Bratwurst ist super. Die Leberwurst ist ja eine Sensation. Mhm. Aber wir wollen halt keine normale Schweineleber reinmachen. Das hat ja keinen Sinn. Also was soll ich, wenn ich Wurst mache aus Wild, warum soll ich dann noch in den Supermarkt fahren und mir Schweinebauch oder Schweinelebern kaufen, das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn, hast du vollkommen recht. Und meistens ist es eben so, wie du schon gesagt hast, Pflichtanteil ist drin und irgendwie das war's. Ne? Oh, man kann gar nicht aufhören zu essen. Also,
nee.
Ausgezeichnet. Bin jetzt auch also gut satt. Was haben wir jetzt gegessen? Wir haben so ein zwei Drittel von einem Rückenstrang.
Ja.
Zwei Drittel von einem Strang und die zwei Filets.
Na, plus Beilagen natürlich, ne?
Klar. Aber auch keine sättigenden Beilagen. Deutschland ist ja das einzige Land auf der Welt und die einzige Sprache, wo es einen Begriff gibt für eine Beilage, die sättigt.
Mhm.
Die Sättigungsbeilage. Aber wir haben keine Kartoffel oder sowas dabei. Ne? Das ist alles nur Gemüse und Pilz. Und deswegen kann man mittags auch gut zwei Gänge essen, dazu ein Bier trinken, alkoholfrei ist auch klar. Oder nur mit Alkohol, ist völlig irrelevant.
Ja, ist mega.
Und danach, ich hole jetzt gleich meine Tochter aus der Kita ab.
Dann geht's ich gehe gleich in den Wald hier mit dem.
Und wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, Schnitzel Pommes gegessen hätten, dann wäre erstmal Bettschwere.
Ja, so das Mittagsloch, ne?
Mittagsloch und so. Und das hast du bei, also Wild ist ja einfach ein wahnsinnig gesundes Fleisch.
Na, besser geht's ja nicht. Die Ernährung ist top.
Ja.
Du hast keine Antibiotika?
Nichts, nee.
Also wie gesagt, das Einzige, was du haben kannst, aber deswegen bist du als Jäger ausgebildet, als kundige Person, dass du Krankheiten hast, aber die erkennst du. Also ist ja nichts, was du vorher nicht untersucht hast.
Und das war auch der Grund, warum es in Restaurants keine Krähen gibt, ne? Weil du 60 Gramm Fleisch brauchst.
Ja, genau, du brauchst das ist korrekt. Also es gibt halt einen Parasiten in so Gemischtköstler, die eventuell auch, oder Allesfresser sagt man auch, die eventuell auch mal Fleisch oder Aas essen. Mhm. Da gibt es einen Parasiten, der ist zwar sehr selten, aber wenn du den aufnimmst als Mensch, die durchziehen deine ganzen Muskeln und das ist dann, dann ist vorbei.
Ja.
Deswegen ist es vorgeschrieben, dass du diese Trichinprobe machst. Bei Krähen kannst du es nicht machen, weil du 60 Gramm da abgeben musst.
Und das ist das Fleisch.
Das wäre die ganze Krähe. Und das Ding ist aber, du tötest diesen Parasiten bei 70 Grad ab.
Ja.
Also das heißt, die Krähe wird auf jeden Fall
durchgegart.
Ne, 2-3 Minuten auf mindestens 70 Grad erhitzt. Mhm. Und dann ist es auch tot. Nur als Jäger, der das Fleisch abgibt, kannst du ja gar nicht nachvollziehen, ob der Konsument oder der Koch dann das wirklich auch einhält. Und da ist einfach die Gefahr zu groß. Deswegen wird man Krähe wahrscheinlich nie in einem Restaurant finden.
Ja, das ist schade. Ich mag
und das ist genau, das ist halt auch bei Wildschweinen so.
Aber
man kann ja, es gibt ja noch andere Vögel, ne? Ich sag mal, so ein Täubchen.
Wildtaube.
Eine schöne Wildente.
Moorhuhn.
Das ist ein schönes Moorhuhn. Ne? Also da gibt's ja Alternativen.
Fasan, aber zählt das unter Wild?
Ja.
Ja, ist Wild, ne?
Absolut. Also ich glaube, Fasane kann man auch züchten.
Mhm.
Ich weiß aber nicht, ob das im großen Stil überhaupt gemacht wird und wie anstrengend das ist.
Fasan finde ich ganz herrlich auch.
Ja.
Mhm.
Das ist wirklich, und das ist aber auch der, bei unserer Ernährung, wo wir sagen, was fehlt uns am meisten, ist in der Tat Geflügel.
Ja.
Weil natürlich auch wildes Geflügel anders schmeckt als jetzt das Hühnchen.
Ganz klar.
Oder was, ich habe früher mal so gerne Maishühnchen gegessen. Mhm. Ja. Aber
ist nicht.
Man kann eigentlich alles haben. Ne?
Ja, exakt.
Und
also ich finde eure Einstellung super und sollte viel mehr davon geben. Sag mal, eine wichtige Frage. Prüfung zum Jäger. Das ist schon hartes Brot, ne?
Das ist schon...
Aber mit Grund. Also man muss es
ja... Ja, zu Recht. Also man hat ja auch eine große Verantwortung. Genau. Das ist auch dieses... Ich glaube auch, man muss einen gewissen Reifegrad erreicht haben. Den hatte ich vorher auch nicht.
Ja.
Also ne, die Jahre vorher hatte ich einfach nicht. Man muss, wenn man sich entscheidet, Jäger zu werden, muss man einfach auch bereit sein, also ein Stück weit erwachsen zu werden, ja, und ganz große Verantwortung auf seine, mhm, Schultern zu laden. Ne? Mhm. Also auch mit einer geladenen Waffe durch den Wald zu gehen, das ist jetzt nicht, ja, ohne. Das, nee, das nimmt man auch nicht auf die leichte Schulter. Aber man muss sagen, es lohnt sich.
Mhm.
Und man wird, also es wird für die viele Anstrengungen auch belohnt quasi.
Genau. Ja,
also nicht,
ja,
nur, nicht natürlich nur mit dem Fleisch, sondern natürlich auch mit den Erlebnissen in der Natur.
Ja.
Mit dem Wissen, was du dir aneignest.
Mhm.
Ne? Also ich habe das schon öfter, glaube ich, erwähnt, aber das ist wirklich wie der Wechsel vom Schwarz-Weiß zum Farbfernsehen, muss, ja, man einfach so,
ja,
sagen.
Ja,
Und das ist, also für uns war es einfach ein weiterer Step so im Leben. Also es ist einfach eine Weiterentwicklung.
Sehr cool.
Ja, das ist, glaube ich, auch schon ein schönes Schlusswort.
Ja, würde ich sagen. Ey, wir haben toll gekocht.
Ja, es hat super geschmeckt.
Es war super informativ. Ich nehme das auf jeden Fall mit.
Das ich würde sagen, es war ein super, super toller Vormittag.
Fand ich auch. Ich bin und sehr gespannt auf das Ergebnis.
Ich auch. Und ich bin aber auch dafür, dass wir das nochmal mit Fisch machen.
Das sollten wir, oder, unbedingt mit Fisch machen. Jetzt gerade mit dem neuen Fischrestaurant. Das ist auf jeden Fall...
Ja, das passt ja wie die...
Quasi wie
da können wir eigentlich mal so einen kleinen Abend machen. Mit so ein bisschen, wo wir das... Vielleicht, ich weiß nicht, was das, unbedingt, Konzept ist, aber, ja, vielleicht mal offen.
Oder, genau,
oder mit wir unserer Friends and Family.
Ne? Genau, wir nehmen es bei uns im Restaurant auf, mit ein bisschen Zuschauern. Das ist doch perfekt.
Mega. Ja,
vielen, vielen Dank.
Fabio.
Da gibt es
ein
Abklatschen für. Und ich freue mich sehr aufs Ergebnis. Vielen Dank.
Geil. Ciao.
Ciao.